Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Armutszeugnis, der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Eva, herzlich willkommen. Und ich möchte euch gleich vorab sagen, wie wir es schon angekündigt hatten, wir haben schon mal über das Thema Haushalt gesprochen, und zwar in der Folge zur Schuldenbremse, das war die 6. Folge. Und heute greifen wir das Thema nochmal auf. Eva, du arbeitest auch dazu für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, und sag uns doch mal ganz kurz, was erwartet uns jetzt in dieser Folge? Warum beschäftigen wir uns jetzt nochmal mit dem Thema Haushalt? Und warum ist eigentlich das Thema Haushalt im Grunde genommen so ein bisschen dröge? Warum machen wir es trotzdem?
Ja, hallo erstmal. Hallo Sabine, hallo ihr da draußen. Ja, wir beschäftigen uns nochmal mit dem Haushalt, der wirklich gerade ganz aktuell ist. Denn in dieser Woche, während wir den Podcast aufzeichnen und auch absenden, sozusagen die erste Haushaltswoche im Parlament statt. Es wird also über den Haushalt debattiert. Und ich habe mir nochmal ein bisschen genauer angeguckt, weil wir das bei der Folge 6 ja noch nicht wussten. Wo wird jetzt tatsächlich gekürzt und wo fließen Investitionen rein? Wie viele Investitionen überhaupt? Das heißt, mein Leitthema war eigentlich so ein bisschen, wenn ich mich jetzt hinstelle, was eigentlich ja selbstverständlich wäre, und frage, bringt denn dieser Haushalt den vielen in diesem Land irgendwas? Also bringt er Verbesserungen im Leben, weil die soziale Daseinsvorsorge vielleicht mehr Gelder bekommt? Also Stichwort bessere Bildung oder mehr Geld in den Wohnungsmarkt fließt oder. Also was kann man erwarten? Was bringt es für die vielen? Und da kann ich leider schon mal sagen, kleiner Spoiler, da auf dieser Ebene, dass es unser aller Leben verbessert, kommt eben nicht wirklich viel rum. Mhm. So, aber das sind so ein bisschen meine Leitfragen gewesen. Was bringt es? Was bringt es auch mit Blick auf Klimaschutzinvestitionen? Und klar, ich meine, für viele Leute ist Haushalt ein dröges Thema. Es ist auch ein sehr kompliziertes Thema. Also wenn man jetzt in diese Haushaltsunterlagen reinschaut, da fällt man schier um. Dann hat man irgendwie über 3300 Seiten, die dann die Haushaltsgesetzgebung umfasst.
Und die hast du alle durchgelesen?
Nee. Ich habe da nur sozusagen sporadisch und an wichtigen Stellen reingeguckt. Mhm. Aber das sind dann diese ganzen endlos langen Tabellen mit Zahlen von den Etatplänen der einzelnen Ministerien. Und auch wenn das jetzt irgendwie kompliziert oder manchmal auch abstrakt oder dröge ist, ist Haushalt natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil es ja um die ganz zentrale Frage geht, wie wird eigentlich unser gesellschaftliches Vermögen verteilt? Mhm. Und damit ist auch klar, dass Haushaltspolitik eine Politik ist, um die krass gerungen wird, wo sich viele Kämpfe und Auseinandersetzungen und auch unterschiedliche politische Ansätze treffen. Und was rauskommt, ist wichtig, weil es natürlich Folgen hat für unsere alle Zukunft.
Aber wenn ich das Gefühl habe, also jetzt mal so ganz platt, die machen was sie wollen, ich habe keinen Einfluss darauf, mich dann noch damit beschäftigen zu müssen, ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum einem das dann so als dröge vorkommt, ne? Weil ich habe null Einfluss drauf, wie die da jetzt irgendwie das Geld verteilen, was irgendwie von unseren Einkommen abgezogen wird. Aber nochmal zurück, du hast zu diesem Thema auch mit einem Gast gesprochen. Wer war das?
Genau, ich habe ein Interview geführt mit Gesine Lötsch. Gesine Lötsch ist Mitglied der Partei Die Linke und sie sitzt seit 2002 für die Partei Die Linke im Bundestag. Mittlerweile muss man ja sagen, für die Gruppe der Linken im Bundestag. Und sie ist lange Jahre schon Mitglied im Haushaltsausschuss des Parlaments.
Also eine richtige Expertin.
Eine richtige Expertin. Und sie hat im Haushaltsausschuss auch mal ein paar Jahre den Vorsitz inne gehabt.
Ah, okay. Spannend.
Mhm. Ja, das ist das, was wir heute vorhaben.
Okay. Jetzt vielleicht fangen wir mal an. Gib uns mal einen ganz kurzen Überblick, worum geht's eigentlich? Worüber reden wir da eigentlich beim Haushalt?
Ja, vielleicht fangen wir damit an, wo wir gerade stehen. Wir hatten ja im Sommer erst sozusagen die Eckpunkteeinigung der Regierungsspitzen zum Haushalt, dann kam der Kabinettsbeschluss und jetzt sind die ganzen Haushaltsunterlagen en Detail ins parlamentarische Verfahren gegangen. Und was Klar ist, also grobe Linien, die Schuldenbremse, das hatten wir ja damals in der Folge auch schon erwähnt, ne, die wird nicht ausgesetzt. Und das hat natürlich große Folgewirkung für den Haushalt, weil klar ist, es muss an vielen Stellen Geld eingespart werden. Da ist eben dieser von der Politik gemachte Sachzwang. Und die Regierung hat dann an verschiedenen kleineren bis größeren Stellschrauben gedreht, um irgendwie noch so mit Hängen und Würgen einen Haushaltskompromiss hinzubekommen. Da gehen wir in der Folge 6 ja auch ausführlicher drauf ein. Deswegen will ich das hier nur noch mal kurz nennen. Zinskosten für Staatsanleihen werden etwas anders künftig verbucht. Darüber hat man sich so ein paar Milliarden an Puffer erarbeitet. Dann wird so ein bisschen was am Berechnungsverfahren der Schuldenbremse geändert, sodass, wenn jetzt zum Beispiel ein konjunktureller Abschwung ist, die Wirtschaft nicht mehr so gut läuft, dass man da ein bisschen mehr Kredite aufnehmen kann. Dadurch hat sich die Regierung auch einen größeren Puffer erarbeitet. Und es gibt zusammen mit diesem Haushalt eine sogenannte Wachstumsinitiative. Da setzt die Regierung eben darauf, die Wirtschaft anzukurbeln. Auch da kann man einen kleinen Spoiler setzen. Da sagen eigentlich viele Experten, das ist auch ziemlich gewagt, was da irgendwie gehofft wird, was an Wirtschaftswachstum rumkommt. Genau, und so sind das so verschiedene Stellschrauben, die so ein bisschen jetzt erstmal den groben Rahmen des Ganzen ausmachen. Und wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf den Blick, der mich so geleitet hat, was bringt dieser Haushalt für die vielen in diesem Land? Bringt er bessere Lebensverhältnisse? Wird vielleicht die Armut besser bekämpft und so weiter? Habe ich ja leider gerade schon sagen müssen, dem ist nicht so. Und vielleicht haben auch viele gar nicht mehr erwartet, dass da irgendwie noch mehr bei rumkommt. Aber ich finde trotzdem wichtig, dass wir uns angucken, was hier passiert. Denn ich würde sagen, dieser Haushalt trägt einen weiteren Teil dazu bei, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse verschärfen, indem bestimmte ganz wichtige Investitionsstaus nicht aufgelöst werden, aber indem auch die gesellschaftliche Spaltung weiter vertieft wird durch Maßnahmen, die man in dem Haushalt trifft.
Und das passt ja dann auch wieder zu dem, was wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert haben, nicht explizit in der Folge, aber mal so am Rande, wenn ich mich richtig erinnere, dass es Studien gibt, die zeigen, je mehr gespart wird, genau an diesen ganzen sozialen Sachen, das ja dann auch zu einer stärkeren Desintegration der Leute und Spaltung führt und das dann wiederum Nährboden ist für rechte Weltanschauungen, ne?
Ja, insofern extrem wichtiger Punkt.
Ist es besonders tragisch. Aber was mir noch dazu einfällt, ist, wenn wir jetzt den Haushalt angucken unter dieser Prämisse, was bringt der den Leuten? Und dann stellen wir fest, wenn es jetzt um gute Lebensbedingungen geht, er bringt da eher Verschlechterung als Verbesserung. Warum eigentlich? Und ist es überhaupt Sinn und Zweck eines Staates, dafür zu sorgen, dass es wirklich allen gut geht, ne? Das würde jetzt zu weit führen, da nochmal ausführlicher drüber zu sprechen, aber es ist immer gut, dass man sich das nochmal vor Augen führt. Vielleicht kommen wir im Laufe der Folge nochmal näher drauf zu sprechen, dass das vielleicht auch ein Maßstab ist, den wir dann anhand des Haushalts feststellen, dass das vielleicht gar nicht der richtige Maßstab ist. Das will vielleicht der Staat gar nicht, dass es allen gut geht. Der verfolgt ganz andere Ziele.
Aber welche Ziele? Ich muss jetzt doch, also ich, auch wenn du sagst, klar, da muss man jetzt ausholen, aber ich glaube, vielleicht ist es dann auch einfach nochmal interessant, das zumindest kurz anzutippen, weil ich so das Gefühl habe, ja, dass vielleicht der eine oder andere Hörer oder Hörerin dann auch mit einem Fragezeichen zurückbleibt.
Also ich würde mal denken, es gibt jetzt nicht den Staat als einzelner Akteur, der dann irgendwie sagt, haha, in Wirklichkeit habe ich was ganz anderes vor, ich will gar nicht, dass es allen gut geht. Der Staat ist ja kein monolithischer Block, sondern der Staat ist, ich sage jetzt mal dieses etwas komplizierte Wort, ein verdichtetes Kräfteverhältnis, wo unglaublich viele unterschiedliche Interessen, und ich rede jetzt nicht nur von unterschiedlichen Parteien, die Unterschiedliches wollen, ne, sondern der Staat ist nicht unabhängig davon zu denken, von der Art und Weise der Wirtschaft, die er ja immer versucht anzukurbeln. Und diese Wirtschaft ist nun mal nicht einfach eine Wirtschaft, sondern diese Wirtschaft ist eine kapitalistische Wirtschaft. Und schon allein daher wissen wir, dass Kapitalismus nicht so organisiert ist, dass es allen gut geht, sondern Kapitalismus basiert jetzt mal ganz grundsätzlich und ganz, ich sage jetzt mal platt, Kapitalismus basiert darauf, dass die Mehrheit der Menschen, weil sie keine Verfügungsgewalt hat über die Mittel, die sie für ihre Reproduktion brauchen, also über die Maschinen, über die Naturressourcen, wir sind ja davon komplett die Mehrheit ausgeschlossen, wie wir mit diesen Mitteln umgehen. Wir dürfen nicht mitentscheiden, wozu wir etwas herstellen oder Dienstleistungen anbieten. Wir dürfen nicht darüber mitreden, wer welche Güter kriegen soll und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind ausgeschlossen und unsere Arbeitskraft wird einzig dazu eingesetzt, dass wir das Kapital jener vermehren, die die Verfügungsgewalt über diese Produktionsmittel haben, damit die mehr Kapital draus machen können. Und das tun die nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie unter der Konkurrenz stehen, die sie dazu zwingt, immer mehr Kapital zu verwerten, ständig, unaufhörlich auf Kosten unserer Arbeitsbedingungen, unseres Wohlbefindens, der Natur, um von dieser Kapitalvermehrung für sich einen großen Teil abzuzweigen. Das heißt, das ist dann auch schon im Grunde genommen die Ursache sozialer Ungleichheit, die dem zugrunde liegt und die auch immer reproduziert wird. Und jetzt, vor diesem ganz wirklich sehr verkürzt erklärten kapitalistischen Grundverhältnis, ist jetzt der Staat, der die Funktion ausübt, zu gucken, dass diese Kapitalvermehrung, das, Sie nennen das dann Wachstum, dass die gut funktioniert. Das heißt, er basiert darauf, ich sage es jetzt mal so, dass unsere Ausbeutung erfolgreich funktioniert. Und schon allein deshalb kann der Staat überhaupt gar nicht den Zweck erfüllen, dass es allen gut geht, selbst wenn einzelne Politikerinnen im Staat das gerne wollen, sie können es gar nicht. Jetzt möchte ich wieder zurück zum Haushalt.
Ja, das finde ich richtig gut, dass wir jetzt mal so eine grundsätzliche Basis gelegt haben. Wollte gerne dazu noch sagen, entscheidend ist natürlich auch in diesen Kräfteverhältnissen, wie Leute sich dann organisieren, ne? Also wie auch mehr erkämpft wird, mehr an Sozialstaat, mehr auch an Rechten in der Arbeitswelt. Genau, und das beeinflusst natürlich das Kräfteverhältnis auch noch ein gutes Stück. Aber da sind wir ja nun gerade nicht in der Konjunktur, wo wir sagen, wir haben eine Masse an sozialen Kämpfen, die in diesem Land wirklich Druck aufbauen. Das vielleicht noch nur ganz kurz dazu.
Ja, wobei, Entschuldigung, da muss ich jetzt dann aber auch nochmal reingrätschen. Weil natürlich ist es, wenn man jetzt so eine Perspektive vor Augen hat, dass man dieses Herrschaftsverhältnis, diese kapitalistische Produktionsweise, wie ich es gerade beschrieben habe, perspektivisch eigentlich überwinden möchte. Man möchte ein anderes Wirtschaftssystem, eine kooperative Art und Weise, wie wir Wirtschaft machen und so weiter und so fort, dann ist es natürlich sinnvoll, dass man die sozialen Verhältnisse verbessert, weil die geben dir dann, ich sage jetzt mal so, auch ein bisschen mehr die Kraft und die Zeit, um sich da einzubringen in solche politischen Prozesse und in demokratische Prozesse, in Proteste und so weiter und so fort. Insofern würde ich sagen, eine positive Bezugnahme auf den Staat, wir kämpfen dafür, dass der Staat umverteilt, als Hilfe und als Unterstützung für das langfristigere Ziel, da würde ich schon auch sagen, dass das wichtig ist. Ne?
Absolut, ja, genau. Und das bringt uns eigentlich ganz gut jetzt zurück zum Haushaltsthema, nämlich zu gucken, was findet da statt und wo reicht uns das bei weitem nicht. Auch natürlich, um immer so eine Motivation zu schaffen, zu sagen, Leute, guckt da genauer hin und lasst uns gemeinsam irgendwie dagegen auch was tun. Also wir schauen auf den Haushalt und da gucken wir vor allen Dingen jetzt mal zuerst auf die Stellen, an denen gekürzt wird. Und da kann ich schon mal so meine Zusammenfassung vorweg liefern. Man stellt fest, gekürzt wird vor allem bei den Verwundbarsten, beziehungsweise zum Teil auch an Stellen, wo es bisher vielleicht öffentlich gar nicht so ein großes Thema ist. Der Haushaltsentwurf fürs nächste Jahr sieht zurzeit 488 Milliarden Euro vor. Und das ist ungefähr so viel, wie auch im aktuellen Haushaltsjahr einsteht. Aber das Wichtige ist ja, an welchen Stellen wird jetzt im Haushalt was verschoben? Also wo wird gekürzt, wo wird mehr ausgegeben? Und ein kleiner Hinweis, diese Zahl 488 Milliarden Euro, die haben wir jetzt in der Postproduktion nochmal neu eingesprochen, denn das hatte sich jetzt auch nochmal verändert. Ich habe ja gerade gesagt, es wird eben gekürzt. Der erste große Posten, bei dem das wirklich massiv ins Auge springt, sind Rekordkürzungen bei der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit und auch in internationalen Klimainvestitionen. Das Auswärtige Amt, das hat ja auch immer so einen Posten humanitäre Hilfe drin, der soll um fast 20% gekürzt werden. Und beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das BMZ, da sollen mehr als 8% gekürzt werden. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert, sondern das ist jetzt tatsächlich das dritte Jahr in Folge. Da muss man einfach nochmal vielleicht dazu sagen, ich glaube, es gibt aus guten Gründen auch immer wieder Kritik daran, wie bestimmte Projekte der Entwicklungszusammenarbeit aufgestellt sind, welche Ziele sie eigentlich haben. Es gibt viel Kritik daran, dass es ja irgendwie dann vor allem auch den Geberländern irgendwie oft zugutekommt. Aber das ist natürlich nicht durchgängig so. Und ja, es ist auffällig, dass die Ampel jetzt an dieser Stelle kürzt, an einem Posten, wo man vielleicht auch sich gesagt hat, da haben wir jetzt erstmal auch nicht so viel Gegenwehr zu erwarten.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Wer soll denn da jetzt dagegen protestieren?
Genau, weil ich sage mal, Menschen aus dem globalen Süden, die werden hier damit erstmal gar keine große Stimme oder nicht viel Gehör finden. Ne? Ich möchte an der Stelle auch gerne nochmal auf einen wirklich sehr, sehr guten Text verweisen, der dieses ganze Thema Kürzung, Rekordkürzung in dem Bereich nochmal ein bisschen genauer aufdröselt. Ein Text von Cornelia Möhring und Andreas Bohne, der steht auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Den werden wir euch auch in den Shownotes verlinken. Was ich auffällig fand, eigentlich hatte sich die Ampel im Koalitionsvertrag 2021 ja das Ziel gesetzt, dass diese Ausgaben für Krisenprävention, für humanitäre Hilfe oder auch Entwicklungszusammenarbeit, dass die wie bisher im Maßstab 1:1 wie die Ausgaben für die Verteidigung steigen sollen.
Und weißt du warum? Warum man das aneinander gekoppelt hat?
Naja, das ist vor allem für die Grünen ein sehr wichtiger Punkt gewesen, die sich schon immer sehr stark gemacht haben, dass die Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit steigen sollen. Und wenn wir jetzt auf die Weltlage gucken, dann wissen wir, es gibt den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wir haben extrem aufwachsende Ausgaben für die Verteidigung und gleichzeitig sehen wir in den Geldern für die Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Krisenhilfe wird drastisch gekürzt. Das heißt, das ist ein Punkt, wo die Ampel komplett scheitert dabei, ihren Koalitionsvertrag einzuhalten. Und das Thema Verteidigungsausgaben, das gibt uns auch den ersten guten Hinweis, um jetzt mal in das Interview reinzuhören. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, ich habe für diesen Podcast mit Gesine Lötsch gesprochen, die für die Partei oder jetzt eben die Gruppe Die Linke im Bundestag sitzt und dort im Haushaltsausschuss. Und auch sie hat das Thema Verteidigungsausgaben sehr in den Fokus gerückt und da hören wir jetzt mal rein.
Wir haben ja einen Entwurf vorliegen für 2025 und ich hoffe natürlich immer noch, dass man da auch etwas verändern und verbessern kann. Für mich ist das Allerschlimmste, so muss ich das auch ausdrücken, dass dieser Haushalt voll auf Militarisierung setzt, dass alles der Militarisierung untergeordnet wird. Und leider ist das im öffentlichen Bewusstsein noch nicht so angekommen, dass sich entsprechend Widerstand formiert. Zum einen ist es so, dass die Ausgaben für die sogenannte Verteidigung ständig steigen. Und wir haben ja nicht nur den sogenannten Einzelplan für das Verteidigungsministerium, den Einzelplan 14, sondern auch noch die Mittel aus dem Sondervermögen, 100 Milliarden Euro, die beschlossen worden sind. Das ist also eine Höhe für Verteidigung und Rüstung in ungeahnter bisher und unbekannter Höhe. Der Verteidigungsetat an sich gehört zu den größten Etats, 53,3 Milliarden. Aber nach NATO-Kriterien sind es dann wesentlich mehr. Da sind wir dann schon fast bei 90 Milliarden. Und das ist ja eine immense Summe. Größer ist nur formal, muss ich sagen, der Einzelplan für Arbeit und Soziales. Also dafür ist Hubertus Heil zuständig. Der ist bei fast 180 Milliarden, aber wir müssen bedenken, dass daran der größte Teil, über 112 Milliarden, der Zuschuss für die Rentenversicherung ist.
Gesine Lötsch erwähnt da ja die sogenannten NATO-Kriterien. Vielleicht zur Erinnerung, da geht es um die Erfüllung des sogenannten 2%-Ziels, zu dem sich Deutschland verpflichtet hat, also dass eben 2% der Wirtschaftsleistung in die Aufrüstung fließen sollen oder müssen nach der Bundesregierung. Und dann kommt man eben zusammen mit dem Sondervermögen auf diese erwähnten 90 Milliarden Euro. Ne? Das ist ein Riesenbatzen Geld. Ich hatte mir dann mal den Spaß gemacht, mir anzugucken, wie viel Etats unterschiedlicher Ministerien passen da eigentlich rein in 90 Milliarden Euro? Und es ist tatsächlich so, 90 Milliarden Euro, das entspricht den Etats von 8 Ministerien. Da passt rein der Etat für Bildung, für Gesundheit, für Familie, für BMZ, für Wirtschaft und Klimaschutz, für Wohnen und Stadtentwicklung und Bauwesen, der Etat vom Auswärtigen Amt und vom Bundesumweltministerium. Und das macht, glaube ich, nochmal diese enormen Dimensionen klar, die da gerade allein in den Verteidigungshaushalt fließen.
Aber daran sieht man ja auch, finde ich, dann, was wir eingangs ja schon gesagt haben, wie man am Haushalt auch wunderbar ablesen kann, wo die Prioritäten gesetzt werden, wie die sich verändern und wie das auch die jetzt speziell in diesem Fall Verteidigungshaushalt geopolitische Weltlage widerspiegelt, ne?
Ja, absolut.
Da können wir jetzt gar nicht ins Detail gehen oder geschweige denn überhaupt jetzt darüber diskutieren. Aber es ist auf jeden Fall ganz klar, dass Deutschland sich aufrüstet und mobilisiert, auch die gesamte Bevölkerung, als, kannst ja gar nicht fast anders sagen, als kriegstüchtig, ne? Und das sage ich jetzt durchaus mit einer kritischen Haltung, ne? Also das Land wird kriegstüchtig gemacht und das kann man an diesem Haushalt ablesen.
Das kann man ablesen, genau. Und da wir eben oder da sozusagen die Ampel an der Schuldenbremse festhält, auf Teufel komm raus, bedeutet das eben, dass in anderen Stellen gekürzt wird und dass bestimmte Projekte, die absolut wichtig wären, wie zum Beispiel die Kindergrundsicherung, eigentlich mit diesem Haushalt eben als versenkt gelten kann, weil da die entsprechenden Mittel nicht für eingestellt sind, ne? Aber Gesine Lötsch hat ja auch in ihren Aussagen den des Bundesarbeitsministers oder des Ministeriums für Arbeits und Soziales erwähnt. Das liefert mir nochmal ein ganz gutes Stichwort, um auf die Sozialversicherung insgesamt zu gucken und was mit denen jetzt eigentlich im Haushalt 25 passiert. Da kann man festhalten, es gibt jetzt keine direkten Leistungskürzungen. Also es wird jetzt nicht gesagt, wir können künftig weniger Rentenbeträge auszahlen oder wir müssen jetzt beim Arbeitslosengeld kürzen, wobei ich dazu später auch noch ein bisschen was sage.
Mhm.
Aber es gibt weniger Zuschüsse aus Steuermitteln für die unterschiedlichen Sozialversicherungen. Ganz vorne steht die Rentenkasse. Der werden in 2025 1 Milliarde Euro weniger gegeben, als eigentlich zugesagt war.
Mhm.
Und die Deutsche Rentenversicherung hat schon in sehr kritischer Art und Weise darauf hingewiesen, dass das auch nicht das erste gebrochene Versprechen ist und dass sich zwischen 2022 und bis 2027 diese Zuschüsse, die es jetzt weniger gibt, entgegen anderslautender Zusagen der Ampel, dass die sich auf satte fast 9 Milliarden Euro aufsummieren, ne? Und das hat natürlich Folgen. Die Deutsche Rentenversicherung sagt schon, wahrscheinlich werden die Beitragssätze früher und deutlicher ansteigen müssen. Und es hat natürlich auch insofern Folgen, sage ich jetzt mal, dass das immer wieder eine Debatte befeuert, dass wenn der Rentenkasse sozusagen so das Geld ja gekürzt wird, dass das Wasser auf den Mühlen der Leute ist, die eh sagen, ja, wir müssen halt an alle länger arbeiten. Ne?
Mhm. Aber dann, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, meinst du, es wird zwar nicht beim einzelnen Individuum, der oder die und die Person, die jetzt eben Rente kriegt oder Sozialleistung kriegt, das wird nicht gekürzt, aber der Gesamttopf, aus dem das bezahlt wird, dem werden die Zuschüsse gekürzt. Das würde aber dann doch, wie du sagst, später auf eine Kürzung bei uns hinauslaufen, wenn die Beiträge erhöht werden. Das ist dann der Weg.
Naja, es gäbe dann entweder die Möglichkeit, dass die Leute, wenn sie im Arbeitsleben stehen, höhere Beiträge entrichten müssen.
Das genau.
Ist natürlich dann
das ist
auch
ja dann eine Kürzung des
mich,
Gehalts.
Ne?
Ja, ja, genau.
Oder man hat dann halt direkt die Debatte, dass wir länger arbeiten müssen und damit wird natürlich auch die Rente faktisch gekürzt. Ne? Aber das ist nicht die einzige Sozialkasse, wo die Regierung jetzt für den Bundeshaushalt 25 Zuschüsse zurücknimmt. Bei der Pflegeversicherung ist das auch der Fall. Bei der Pflegeversicherung reden wir ja über ein System, wo jetzt schon das, was die Leute an Summen auf den Tisch legen müssen, wenn sie gepflegt werden im Heim oder auch was die Angehörigen dann auf den Tisch legen müssen teilweise, das sind ja immense Summen. Also da reden wir ja über mehrere tausend Euro im Monat.
Mhm.
In der Pflegeversicherung sind ja vor kurzem auch erst die Beitragssätze nochmal erhöht worden. Aber auch da werden jetzt eben Zuschüsse gekürzt, 1 Milliarde Euro. Dann würde ich als drittes gerne noch auch auf die gesetzliche Gesundheitsversicherung gucken.
Also du meinst die Krankenversicherung?
Genau, die gesetzliche Krankenkassen. Da ist es nicht so, dass jetzt Zuschüsse gekürzt werden, aber die Krankenkasse erhält auch keine zusätzlichen Mittel, ist aber schon in einer schwierigen finanziellen Lage. Die häuft jetzt schon Defizite an und die werden sich bis zum Ende des Jahres auch noch steigern. Und da hat ja Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auch schon sehr deutlich gesagt, dass wir 2025 dann wahrscheinlich steigende Beitragssätze bekommen. Und das ist eigentlich ein Muster, was man häufig jetzt beobachten kann bei der Ampel, dass sie einerseits an der Schuldenbremse festhält, dass sie vor allem die Vermögenden steuerpolitisch weiter verschont. Und was macht sie stattdessen? Sie drückt sozusagen diese Finanzierungslasten in die Sozialkassen und damit in die Sozialbeiträge und die Abgaben, die Lohnempfängerinnen leisten müssen.
Was ich ja immer so ein bisschen auch widersprüchlich finde, weil im Grunde genommen haben wir ja diese, nicht Parität, also dass die Arbeitgeber die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge übernehmen und die andere Hälfte die Lohnarbeitenden, dann ist so eine Erhöhung der Beiträge ja im Grunde genommen schlecht für den, wie die Regierung jetzt wieder sagen würde, Standort Deutschland, Wirtschaftsstandort, weil ja auch das Kapital belastet wird mit diesen steigenden Beiträgen.
Genau, die Debatte gibt es auf jeden Fall auch. Ich denke, die wird auch weiter an Fahrt aufnehmen, spätestens wenn wir irgendwie in das Jahr 2025 reinsteuern. Und die Arbeitgeber haben da eine knallharte Haltung. Die reden ja eh immer vernebelnd von den Lohnnebenkosten, ja, ne, die ihnen lästig sind. Und die fordern ein sogenanntes Belastungsmoratorium. Also die sagen eigentlich, die Sozialabgaben, wenn man die alle zusammenrechnet, die sollen nicht über 40% steigen. Das ist auf jeden Fall immer auch ein Angriffspunkt, wo es dann seitens der Arbeitgeber um die Frage geht, dass die dafür trommeln, dass eben auch an den Sozialkassen weiter gekürzt wird.
Genau, und das ist dann eben, was ich an dem einen Punkt, wo ich ein bisschen ausgeholt habe, meinte, wenn man sich jetzt überlegt, was damit finanziert wird. Rente, damit möchte ich gerne gut leben, wenn ich alt und wenn ich krank bin, möchte ich gerne gut versorgt sein und so weiter und so fort. Und das, also dieses, dem Wohlergehen der Menschen dient das alles, wird als Belastung geframed, ne? In allen Bereichen, im sozialen Bereich wird immer von Last gesprochen. Und genau daran merkt man, das ist also eine Belastung, sich darum zu kümmern, dass es Leuten gut geht. Das ist ein, finde ich, schön illustratives Beispiel, wo man das merkt, was ich meinte, es ist gar nicht der Zweck eines Staates, der einen Kapitalismus verwaltet und befördert, dass es Leuten gut geht. Aber wieder zurück, jetzt bin ich abgewichen.
Ja, genau, aber genau, das sind, finde ich, nochmal immer wichtige Hinweise. Also wir haben jetzt auf einen Bereich der Sozialkassen geschaut und ein dritter großer Bereich ist natürlich der ganze Bereich der Arbeitslosenversicherung beziehungsweise auch der Grundsicherung. Ja? Und dazu gehört ja auch das Bürgergeld. Und da möchte ich jetzt noch einmal Gesine Lötsch das Wort geben. Als ich sie nämlich gefragt habe, was sie eigentlich für die kritischsten Punkte am Haushalt hält, da hat sie nach den Verteidigungsausgaben direkt auf das Bürgergeld verwiesen und nochmal auf die Kindergrundsicherung. Da hören wir jetzt nochmal rein. Und ein kurzer Hinweis noch, das Interview haben wir am 3. September geführt, also etwas vor mehr als einer Woche. Und darauf bezieht sie sich in einer Aussage, wenn sie da tagesaktuell auf eine Aussage von Hubertus Heil, dem Arbeitsminister, eingeht.
Und im Augenblick haben wir ja zum Beispiel eine ganz heftige Debatte um das Bürgergeld. Wir haben eine steigende Ausgabenlast für alle Menschen, aber die Inflation ist ja immer etwas, was über alle Kosten berechnet wird. Heute Morgen erst hat Hubertus Heil gesagt, also es gibt in diesem Jahr auf jeden Fall eine Nullrunde beim Bürgergeld. Aber die Begründung, die Inflation wäre dramatisch zurückgegangen, ist keine, die mich überzeugt, denn ist ja in den unterschiedlichen Bereichen völlig auseinandergehend. Und wer wenig Geld hat, wie ein Bürgergeldempfänger, der muss ja das ganze Geld vor allen Dingen für die Dinge des täglichen Bedarfs, also sprich für Lebensmittel, ausgeben. Und die Lebensmittelpreise sind so enorm gestiegen, das merkt ja jeder, der regelmäßig in einen Supermarkt geht und sagt, was, vergangene Woche war das Produkt doch noch weniger zu bezahlen für so ein Produkt. Und ich finde, das ist also ein ganz schlimmer Einschnitt. Und die FDP hat ja gefordert, sogar Kürzungen beim Bürgergeld vorzunehmen. Und das sind natürlich Dinge, die aus meiner Sicht erstens nicht akzeptabel sind und zweitens ja auch immer so ein Pfad eröffnen, dass man sagt, wenn dort gekürzt wird, kann man auch woanders kürzen. Und aus meiner Sicht sehr dramatisch ist, dass die versprochene Kindergrundsicherung nicht kommt und mit der kleinen Erhöhung des Kindergeldes werden wir kein Kind aus der Armut holen. Und ich glaube, man darf das auch gar nicht nur so an den Zahlen, Erhöhung hier, Kürzung dort festmachen, sondern man muss auch einige grundsätzliche Fragen stellen. Viele Kinder in unserem Land leben in Armut, viel zu viele. Und es ist ja nicht nur aus meiner Sicht eine Frage der individuellen Ungerechtigkeit, sondern es bedeutet ja auch, dass die Gesellschaft ihre Chancen verspielt. Wenn ein großer Teil der Kinder in Armut aufwächst, haben sie nicht die Chance, sich so zu entwickeln, dass sie auch wirklich, ich sag mal, Erfinder werden können oder Wissenschaftler oder Techniker, sondern sie müssen ja sehr früh arbeiten gehen oder eben sich durch das Leben mit prekären Jobs dann durchhangeln. Und das ist für auch zulasten der gesamten Gesellschaft.
Ja, Stichwort Bürgergeld, ne? Da können wir vielleicht noch mal kurz drauf blicken. Also zum einen, wie gesagt, Hubertus Heil kündigt eine Nullrunde an, jetzt bei dem Satz des Bürgergeldes. Die FDP aber ist ja schon jetzt weiter wieder vorgeprescht und will irgendwie tatsächlich das Bürgergeld irgendwie kürzen, also richtig an den Satz des Bürgergeldes ran.
Aber das ist jetzt noch nicht im Haushaltsentwurf drin, ne?
Das ist noch nicht drin, aber was wir bekommen, ist eine Kürzung im Etat des Bürgergeldes um 5,5 Milliarden Euro. Das ist eine irre Summe. Und sie stellen den größten Teil des Geldes tatsächlich dafür ein oder nehmen ihn weg an dem Posten der Auszahlung, also der Geldleistung. Das heißt, nicht die Geldleistung an sich wird in den einzelnen Beträgen runtergedrückt, aber sie sagen halt, okay, wir wollen so viele Menschen in Arbeit bekommen und aus dem Bürgergeld raus, dass wir da insgesamt so viel Geld einsparen können. Vor allem an den einzelnen Leistungen, aber dann auch an den Unterkunftskosten und auch an Vermittlungskosten, die genutzt werden, um Leute irgendwie, dass sie vielleicht eine Weiterbildung oder sowas bekommen.
Also man macht das pro forma. Man gibt dem Topf schon mal weniger Geld und dann müssen die Leute eben gucken, wo sie bleiben.
Genau, man will damit, wie es immer so schön heißt, mehr Leute in Arbeit bringen. Ich würde eher sagen, man will damit mehr Leute in Arbeit zwingen. Und was ich wirklich auffällig finde, wir haben ja in der dritten Folge von Armutszeugnis mit Helena Steinhaus über das Bürgergeld und die Sanktionen gesprochen und hatten damals schon eine total aufgeheizte Debatte. Und wenn man sich jetzt anguckt, was seitdem weiterhin passiert ist.
Hat sich total verschärft wieder.
Es hat sich wahnsinnig verschärft, ja, also in der Art und Weise, wie über Bürgergeldempfängerinnen ständig gehetzt und geredet wird. Und es verschärft sich auch nochmal in den Sanktionen. Die sollen nochmal verschärft werden. Und die Regierung will auch die sogenannten Zumutbarkeitsregeln verschärfen. Das heißt, wenn du jetzt 6 Job hast, wo du 6 Stunden am Tag arbeitest, dann gilt es künftig als zumutbar, dass du dafür eine Wegezeit von 3 Stunden pro Tag An- und Abreise zur Arbeit akzeptieren musst, ne? Also da werden die Daumenschrauben angezogen. Das ist irgendwie wirklich so ein Punkt, wo ich oft drüber nachdenken muss, wie paradox oder vielleicht auch, ich nutze dann doch manchmal gern das Wort dysfunktional, selbst im Rahmen einer kapitalistischen Wirtschaft solche Entscheidungen sind, ne? Denn es ist ja so, dass man jetzt im Bürgergeld kürzen will und irgendwie dann vor allem die Gelder, die dafür da sind, Leute durch Qualifizierung und Weiterbildung vielleicht besser in Arbeit zu bekommen. Da, sagt die Bundesagentur für Arbeit, fehlt ihnen Geld, rund 1,25 Milliarden Euro. Und damit werden sie deutlich, wenn das so bleibt und jetzt nicht noch in den Haushaltsverhandlungen irgendwie ein bisschen nachgebessert wird, steht ihnen da deutlich weniger zur Verfügung, wo sie Weiterbildung, Qualifizierung, was weiß ich alles finanzieren können. Und das ist wirklich was, wo ich dann immer so denke, okay Leute, wenn ihr Leute in Arbeit bringen wollt, aus eurer Logik heraus, wieso wird dann auch so drastisch bei solchen Budgets wie so Vermittlungsbudgets, Eingliederungsbudgets gekürzt?
Aber also, ja, aber eigentlich, ich finde, das ist jetzt, das passt sogar ganz gut. Das ist jetzt nur mal als Ergänzung, wenn ich auf der einen Seite sage, ich erfinde Mittel und Wege und Methoden legalerweise, womit ich die Leute zwingen kann, auch Jobs anzunehmen, wo sie beispielsweise nicht so gut qualifiziert sind oder wo sie auch gezwungen sind, längere Fahrten auf sich zu nehmen und so weiter, dann brauche ich ja auch nicht mehr so viel Geld für eine angemessene Vermittlung. Also es passt ja eigentlich, ne?
Ja, es ist aber, finde ich, sehr kurzsichtig gedacht, weil ich würde sagen, wenn ich jetzt mal so ideeller Gesamtkapitalist bin und so auf das Szenario gucke, dann geht's ja nicht nur um Jobs, wo du nur Leute suchst für, ich sag mal, unqualifizierte Tätigkeiten. Ne? Und alle reden über den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel und dass Arbeitskräfte fehlen. Da geht's ja schon auch um Stellen, wo Leute erstmal wirklich qualifiziert werden müssen. Ich kann ja nicht einfach jemanden in die Pflege stecken. Da muss ich super viel wissen. Ja. Und von daher finde ich, dass das dann trotzdem total kurzsichtig ist. Weil klar, du hast recht, ne? Es geht einfach viel mit Zwang, darauf setzt die Bundesregierung ganz deutlich. Aber an bestimmten Stellen hat man so das Gefühl, sie gucken nicht nach links und nach rechts. Ich meine, jetzt klinge ich selber so, als könnte ich jetzt so die bessere Arbeitsvermittlerin sein im Sinne des kapitalistischen Staates, darum geht es mir gar nicht, sondern eher um das mal als auf so einer analytischen Ebene den Blick da einzunehmen.
Dass sie sich ihrer eigenen Logik da widersprechen, ne?
Ja, und ja. Also ich komme kommen dann schon immer wieder so an den Punkt, dass ich denke, na gut, da kommen dann so politische Erwägungen rein, kurzfristiger Art, dass wir einfach ja eine Situation haben, wo ich glaube, eine große Rolle darin spielt, dass wir einfach hier gerade eine total krasse Ablenkungsdebatte erfahren. Ja, also wir haben eine Bundesregierung, die hält auf Teufel komm raus an der Schuldenbremse dran fest, mit verheerenden Folgen, sozialen Infrastrukturen verrotten weiter vor sich hin. Die Armut steigt immer weiter an. Wir haben viele Sachen, die überhaupt nicht funktionieren. Die Klima.
Bahn. Ich will nur Bahn. Was. Bahn. Ja. Ich mache mal eine Folge zur Bahn.
Ja. Die Klimaschutzinvestitionen hinken komplett hinterher. Und die Leute erleben das ja im Alltag, was alles nicht funktioniert. Ne? Aber was einfach ja gerade, was wir erleben, ist eine unglaubliche Hetze, dass all diese Missstände, die eigentlich die Regierung zu verantworten hat, zu einem großen Teil, dass davon abgelenkt wird und wirklich also in klassischer Sündenbock-Manier andere verantwortlich gemacht werden, nämlich Bürgergeldempfängerinnen und vor allem natürlich jetzt gerade Geflüchtete. Man kann interessanterweise auch feststellen, dass unser Bundesfinanzminister an erster Stelle mit dabei ist, sich auf seinem Twitter-Account und in jedem Interview, was er gerade gibt, ja, an vorderster Front hinzustellen und immer weiter Verschärfungen auch in der Migrationspolitik zu fordern. Wirklich krass mitzuerleben, dass auch, weiß ich nicht, Friedrich Merz von der Union letztens bei einer brandenburgischen Wahlkampfveranstaltung, der stellt sich mittlerweile wirklich hin und sagt: Leute, schaut euch die Schulen an, die Wohnraumsituation, die Unis, die Krankenhäuser, die Arztpraxen. Das sind die Konsequenzen, wenn ein Land durch Migration überfordert wird. Ja, das ist jetzt so sinngemäß wiedergegeben. Dann denke ich manchmal, okay, also es geht hier nicht um nur dysfunktionales Rumagieren im Sinne der Wirtschaft, sondern das hat auch einfach einen politischen Zweck für die Ampel, wie sie das gerade nutzt.
Ja. Und das ist halt auch, finde ich, dann immer so ein bisschen leicht zu sagen, ja, auf die AfD gucken, ja, aber eigentlich machen es die bürgerlichen Parteien vor. Sie leben es eigentlich vor, ne? Sie sagen, sie unterscheiden ja auch zwischen denen, die guten Migrantinnen, die Leistungsträgerinnen sind, die hier arbeiten, und die schlechten Migrantinnen, die hier nichts tun und die nur Sozialkassen irgendwie davon Geld nehmen, die sollen bitte draußen bleiben. Also das machen ja die bürgerlichen Parteien auch mit. Und klar, natürlich, das haben wir jetzt im Moment, nehmen das glaube ich alle wahr, dass hier gerade ein Ablenkungsmanöver stattfindet und die Migration für etwas verantwortlich gemacht wird, wofür eigentlich die Politik im Kontext von Kapitalismus verantwortlich ist. Ne? Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, kann man auch sagen, das betrifft auch das Thema Klima, dass die geopolitischen Verhältnisse, ne, also die ja alle auch mit gewissen nationalstaatlichen Interessen vorangetrieben werden und einhergehen, zu den Armutskatastrophen, auch zu den Klimakatastrophen im globalen Süden führen. Das heißt, unsere westlichen Länder mitverantwortlich sind dafür, dass es überhaupt Migration gibt. Und dann sind aber wir genau diejenigen, die dann draußen halten wollen, diesen großen Zusammenhang. Der wird halt auch nie thematisiert, ja. Nie wird über Fluchtursachen und wo das eigentlich herkommt gesprochen, weil dann müsste man sich ja konfrontieren mit der eigenen, ich sage jetzt mal, Schuld da dran, ne? Aber gut, das führt jetzt zu weit. Aber ich würde dir auf jeden Fall total zustimmen, wie derzeit die Migration als Sündenbock und als Ablenkung von den eigentlichen Problemen benutzt wird, ist dramatisch. Und dramatisch finde ich, dass alle drauf reinfallen.
Ja, das Spiel der Rechten betreiben, ja.
Und das ist, da ärgert mich das manchmal, das ist so dumm, dass die Leute sich das erzählen lassen und auch noch mitmachen. Gut, das dockt natürlich auch an einem gewissen Alltagsbewusstsein an, ja. Also es ist ja offensichtlich leicht, den Leuten das vorzumachen, dass das ein Ablenkungsmanöver ist. Also jetzt manchmal Publikumsbeschimpfung, Bevölkerungsbeschimpfung, ja. Aber das mache ich jetzt auch mal aus vollem Herzen.
Ja, klar, die Leute erleben ja die Missstände in den Kommunen und so weiter, aber das ist ein politisch und ökonomisch gemachtes Problem. Und wenn, es geht ja nicht nur um die Hetze und die Worte und die Verschärfung der Gesetze, um Flüchtende oder MigrantInnen fernzuhalten, sondern das hat auch in diesem Bundeshaushalt einen ganz klaren materiellen Niederschlag. Es wird auch bei den Integrationskursen drastisch gekürzt. Die werden um die Hälfte zusammengestrichen.
Das sind die Kurse Deutsch als Fremdsprache, ne?
Genau. Ja. Statt 1 Milliarde Euro gibt es da nur noch 500 Millionen für. Es wird auch gekürzt an solchen Posten wie unabhängige Asylverfahrensberatung, an der Migrationsberatung, an der psychosozialen Unterstützung für traumatisierte Flüchtlinge. Und man kann das alles zusammenfassen als Abschreckungspolitik, ne? Also man will kein Geld oder weniger Geld dafür geben, dass die Leute vielleicht hier eine größere Chance haben, rechtlich Gehör zu finden, wenn sie irgendwie in ihrem Asylverfahren stecken. Und man lässt sie einfach mit all den auch traumatischen Erfahrungen, die es durch Krieg oder auch durch die Fluchtrouten gibt, lässt man sie alleine, ne? Und das ist also wirklich eine humanitäre Katastrophe, finde ich, was hier abgeht. Und wenn ich jetzt nun wieder meinen total nur jetzt mal so analytischen Blick aufsetze, was diese Dysfunktionalität angeht, auch da kannst du ja sagen, Integrationskurse kürzen, das ist völlig widersinnig, ja, wenn du eigentlich ständig darüber redest, dass die Leute sich besser integrieren sollen. Und Dysfunktionalität, das hat mir auch nochmal das Stichwort gegeben für etwas, was ich Gesine Lötsch gefragt habe, jetzt nicht mit Blick darauf, sondern ich wollte von ihr wissen, wie erklärt sie sich eigentlich, dass mittlerweile ja fast alle Ökonominnen, also auch konservative oder Mainstream-ÖkonomInnen, eine deutliche Reform der Schuldenbremse fordern. Und auch ja CDU-Ministerpräsidenten, aber bei der Ampel dieses Feld total verriegelt ist. Und da hören wir jetzt nochmal in Ihre Antwort rein.
Weil wir eine sehr ideologiegetriebene Politik haben in dieser Regierung. Wir haben drei Parteien, die eigentlich inhaltlich nicht richtig zueinander passen in wesentlichen Fragen, die sich aber immer wieder einigen müssen oder wollen. Und ich finde, man kann sehr stark auf die FDP einschlagen, das ist immer richtig. Aber ich erinnere mich daran, dass in den langen Jahren der Großen Koalition die SPD immer gesagt hat, na, wir würden ja gerne, aber die CDU hindert uns. Und sie waren damals der kleinere Koalitionspartner. Jetzt stellt die SPD den Kanzler und sagt, wir würden ja gerne, aber die FDP hindert uns. Und ich finde, man darf es den Grünen und der SPD nicht so leicht machen, sich hinter der FDP zu verstecken. Die FDP hat sich nun festgelegt, Schuldenbremse muss immer eingehalten werden. Sie versuchen das natürlich auf andere Weise zu umgehen, durch sogenannte Schattenhaushalte. Aber damit haben sie ja schon mehrere Niederlagen erlitten. Da sind sie also auch vorsichtiger geworden. Und dieses Denken in Legislaturperioden widerspricht ja häufig auch eigentlich den langfristigen Erfordernissen. Und die Legislaturperioden für den Bundestag sind ja eigentlich extrem kurz. Es sind 4 Jahre, hört sich erstmal viel an. Aber es dauert ja bis zu 1/2 Jahr, bis eine Koalition sich zusammengefunden hat. In der Zeit arbeiten natürlich die Ministerien weiter und die Macht der politischen Beamten, das möchte ich hier auch mal einwerfen, wird häufig völlig unterschätzt. Die haben ja riesigen Einfluss und gerade in fast regierungslosen Zeiten können sie auch sehr viel bestimmen und mit Rechtsverordnung doch Dinge vorbereiten, wo man sich hinterher drüber wundert. Und dann ist ja spätestens 1 Jahr, bevor der Wahltermin kommt, und da sind wir an diesem Punkt, ist ja der Wahlkampf voll ausgebrochen. Und wir haben ja in dieser Legislaturperiode durch die Wiederholungswahlen, sowohl in Berlin als auch auf der Bundesebene in Berlin, Europawahlen, jetzt die 3 Landtagswahlen, einen permanenten Wahlkampf und die Vorstellung, dass man als Regierungsparteien sich unterschiedliche Punkte heraussucht und gegeneinander arbeitet und dann Erfolg hat, hat sich ja nicht als richtig erwiesen.
Ja, ich finde, da hat sie einen guten Punkt. Das FDP-Bashing, was viele gerne betreiben, lenkt auch ein bisschen davon ab, welche Rolle die SPD und die Grünen da eigentlich mitspielen, ne? Also die haben ja jetzt zusammen, sind die ein bisschen größer als die FDP. Und ich finde, man kann das jetzt nicht immer nur damit erklären, dass die da mit der FDP mitziehen oder sich in Sachen Schuldenbremse über den Tisch ziehen lassen, dass sie die Koalition nicht zusammenbrechen lassen wollen, sondern ich vermute dahinter auch noch größere Interessen oder Zusammenhänge, wo auch die SPD und die Grünen gar nicht so unglücklich sind, wenn die Schuldenbremse zumindest der Form nach erstmal noch so da bleibt. Da will ich nur einen Punkt dazu sagen, das würde jetzt nämlich auch vielleicht zu weit gehen und wäre nochmal ein extra Thema für eine Folge, aber Ich vermute mal, dass Deutschland innerhalb dieses Konstrukts Europa, was ja ein relativ abenteuerliches Konstrukt ist, weil ja die unterschiedlichen Länder wirtschaftlich sehr unterschiedlich stark und schwach sind. Und Deutschland ist so ein bisschen das Vorzeigeland, was irgendwie auch das für Disziplinierung, Haushaltsdisziplin zuständig ist. Wenn Deutschland sagen würde, wir werden diese Schuldenbremse aufgeben, besteht die Gefahr, dass das dann auch Griechenland macht, dass es Italien macht. Und dann würde der Euroraum aus so einer kapitalistischen Perspektive, weil der Euro und der europäische Raum konkurriert mit den USA, konkurriert mit China und so weiter und so fort, der würde wahrscheinlich von den, wie es immer so schön heißt, Finanzmärkten abgestraft werden, weil man Europa dann nicht mehr traut, dass die ihre Krediten tilgen, also zurückzahlen können. Ne? Das ist jetzt nur mal so ganz grob gesagt. Das heißt, ich glaube, dass dieses Festhalten an der Schuldenbremse noch eine viel, viel größere Dimension in der Erklärung hat, als nur SPD und Grüne wollen den Koalitionsfrieden beibehalten.
Also ich würde dir da zum Teil auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, der Blick nach Europa ist total wichtig, weil ja, es gibt die Einbindung und es gibt dieses europäische Fiskal- und Stabilitätsregime, nenne ich es jetzt mal. Aber ich habe so einen kleinen Widerspruch, weil zum einen die Regeln auf der europäischen Ebene so gestrickt sind, jetzt nur mal ganz grob gesagt, dass Deutschland schon jetzt mehr Spielraum hätte, selbst bei seiner nationalen Schuldenbremse, mehr Verschuldungsspielraum. Und ich finde schon, also auch politisch, wenn man so in die Grünen und die SPD-Fraktionen mal so reinhört oder was man halt so mitbekommt, ne, es gibt schon, also da würde ich jetzt nicht Olaf Scholz drunter zählen, ne? Der war immer für die Schuldenbremse, aber
den hatte ich jetzt auch im Auge.
Genau. Aber so von den jüngeren Abgeordneten hat es da ja jetzt doch sehr, sehr deutliche Kritik und Forderung gegeben, dass die Schuldenbremse weg muss. Und trotzdem kommt es nicht dazu. Und trotzdem sieht man, dass zusätzlich die FDP in anderen Politikbereichen auch noch einen sehr guten Schnitt macht und viele Sachen durchsetzt, die sie wollen, und viele andere Sachen, die sie nicht wollen, die werden einfach nicht gemacht. Stichwort Kindergrundsicherung, Stichwort Klimageld. Deswegen komme ich doch an so einfache Erklärungen, dass ich manchmal denke, erstens, so politisch strategisch ist die FDP einfach richtig abgezockt und zieht durch. Und zweitens, aufgrund dieser absolut miserablen Aussichten, wenn es zu Neuwahlen käme, glaube ich schon, dass es auch in der Ampel eine riesige Angst oder ein Zurückschrecken davor gibt, diesen Konflikt mit der FDP auf die Spitze zu treiben. Und vielleicht sind es dann auch für den oder die Einzelne so ganz egoistische Motive. Ja? Mhm. Also da geht es ja nicht nur darum, dass man als Gesamtpartei vielleicht bei Neuwahlen da komplett abgestraft wird. Da geht es ja auch um den eigenen Job. Im Parlament, ne?
Auf jeden Fall.
Wo man dann sagen kann, der ist dann vermutlich weg, wenn ich so auf die Wahlumfragen derzeit schaue.
Das ist genau übrigens das, wo man sagen kann, darin spiegelt sich dieser Begriff verdichtete Kräfteverhältnisse als Staat, ne, wieder, dass eben die Interessen einzelner Politikerinnen und Politiker in so einem Staatsapparat von extrem unterschiedlichen, widersprüchlichen wiederum Interessen geleitet sind. Ne? Das fängt an beim persönlichen Machterhalt. Man möchte gerne irgendwie diesen Job haben. Man bekommt gut Geld, man hat einen Chauffeur und so weiter. Man hat Macht. Das ist ja an sich schon irgendwie offensichtlich für viele Menschen ein Reiz, einfach Macht zu besitzen. Und gleichzeitig ist man konfrontiert auf ganz verschiedenen Ebenen, lokal, global, ne, mit Lobby, weißt du, mit Leuten, die dann wieder was von dir wollen, mit Wählerinteressen, die man natürlich auch befriedigen möchte. Und dann gibt's die globalen Sachzwänge. Man muss irgendwie gucken, dass der Standort Deutschland wettbewerbsfähig ist. Dafür muss man bestimmte Dinge tun, die vielleicht wieder gegen Wählerinteressen stehen und so weiter und so fort. Das heißt, Staat ist ein extrem komplexes Feld, und es wäre auch zu einfach und zu funktionalistisch, ihn immer so darzustellen, der ist immer für das Kapital und so weiter. So einfach ist es nicht. Das ist schon, würde ich mal sagen, der übergeordnete Kompass ist es schon, kann sich aber extrem unterschiedlich und widersprüchlich ausdrücken. Ne? Bisschen wie du auch sagst, ich finde, das sind gar keine Dinge, die sich dann widersprechen, sondern das kommt alles in diesen großen Topf Staat.
Genau, und wie kamen wir darauf? Wir haben ja nochmal geguckt auf die Frage, ist eigentlich nur die FDP schuld an dieser Misere, dass wir an dieser Investitionsbremse festhalten oder dass die Vermögenden nicht endlich angemessen besteuert werden. Das war so unser Ausgangspunkt. Und genau, jetzt gucken wir vielleicht nochmal auf einen weiteren großen Block in dieser Haushaltsfrage. Also wir haben gesprochen über die Kürzungen. Ne? Also vielleicht nochmal ganz kurz, Kürzung Entwicklungshilfe, Bürgergeld, dass in den Sozialkassen die Zuschüsse gekürzt werden. Und ich fände es jetzt interessant, nochmal auf die Frage der Investitionen zu gucken. Also nicht, wo wird gekürzt, sondern in was soll jetzt eigentlich Geld fließen. Mhm. Wobei ich jetzt auch nochmal vielleicht der Vollständigkeit halber gerne sagen würde, bei den Kürzungen, ne, das sind jetzt große Blöcke, die ich mir da rausgesucht habe. Es gibt wirklich, wirklich extrem viele kleine Bereiche, wo es nicht um viel Geld geht, aber die dramatisch sind für die Menschen. Mhm. Ne? Also, weiß ich nicht, von der Kulturförderung, an die rangegangen wird, für die freie Kulturszene, über die Frauenhäuser, die nicht ausfinanziert sind. Mhm. Also es gibt wirklich, oder Bundesfreiwilligendienste, ja, also Dinge für die Jugend in diesem Land. Da kann man viele, viele Dinge anmerken. Ich habe so ein bisschen ausführlicher auch einzelne Punkte nochmal in einem Text beschrieben, der jetzt aktuell bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung erscheint. Das stelle ich auch gerne nochmal in die Shownotes. Genau, aber der Blick auf die Investitionen. Wo liegen da die Prioritäten? Auch da ein kleiner Spoiler, es ist vielleicht jetzt auch nicht mehr wirklich erstaunlich, aber investiert wird eben vor allem in die äußere Sicherheit, das hatten wir schon, ne? Also die Aufrüstung, aber auch in die innere Sicherheit, nämlich indem rund 1 Milliarde Euro zum Beispiel an das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei fließen oder der Mehrzahl der Gelder, ein bisschen was davon geht auch noch an die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk. Aber das ist sozusagen schon mal so ein bisschen der allgemeine Blick. Es fließt viel in innere und äußere Sicherheit. Es gibt natürlich auch Investitionen in den Klimaschutz und so weiter, auch in die soziale Daseinsvorsorge. Aber da gucken wir uns jetzt mal an, ob das überhaupt ausreicht.
Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, das war jetzt gespoilert, ne?
Also das war jetzt sozusagen gespoilert.
Wir kommen da nochmal detaillierter drauf, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Aber dann wollte ich nochmal ganz kurz auch spoilern, obwohl ich weiß jetzt gar nicht, ob es gespoilert wird. Aber mir ist gerade aufgefallen, innere und äußere Sicherheit, diese Begrifflichkeit, ne, die eigentlich ja auch so ein Framing ist, ne? Äußere Sicherheit mit der Aufrüstung Deutschlands ist natürlich schwer die Frage, ob das Sicherheit ist, die da geschaffen wird. Hat schon wieder ein bestimmtes nationales Interesse, wird da einfach vorausgesetzt, ne? Und bei innerer Sicherheit fällt mir auch ein, wird ja sozusagen dann die Möglichkeit des Staates stärker einzugreifen, wenn es irgendwelche, weiß nicht was, Kriminalität und so weiter und so fort gibt, meines Erachtens dann nötig zu erhöhen, wenn die sozialen Verhältnisse sich verschlechtern. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel Asylbewerberinnen oder Geflüchtete kein Geld mehr kriegen und nur noch Sachleistungen oder überhaupt nichts mehr, Entschuldigung, total klar, was da passiert. Ne? Also dann muss ich auch die sogenannte innere Sicherheit stärken. Also würdest du denken, dass da eine strategisch bewusste Absicht in die Richtung dahinter steckt? Oder ist es auch wieder so blöd, blind, halt da kürzen wir, da stocken wir auf?
Nee, ich glaube schon, dass man sich natürlich anguckt, die Gesellschaft entwickelt mehr Fliehkräfte, soziale Desintegration in ganz vielen Feldern. Und das würde ich jetzt auch nicht kleinreden wollen. Wir haben tatsächlich durch die Zunahme der Konflikte und Krisen und der geopolitischen Spannung und des Krieges Russlands gegen die Ukraine, hast du in der Tat ja auch eine, auch wenn ich das Wort jetzt vielleicht mal in Anführungszeichen setze, eine andere Bedrohungslage. Mhm. Also wir erleben ja durchaus, es gibt mehr Anschläge. Und ich glaube, das ist das Kalkül dahinter. Ne? Man rüstet halt den inneren Sicherheitsapparat, die Bundespolizei auf. Bundespolizei ist natürlich auch wichtig für den Grenzschutz. So, ne? Wir haben es gerade, dass die Grenzkontrollen verschärft werden oder eingeführt werden, hat die Innenministerin gerade für das nächste halbe Jahr festgesetzt. Ne? Von daher denke ich, folgt es auf jeden Fall einer Logik.
Genau, weil man könnte es theoretisch andersrum machen. Man könnte sagen, wir investieren in den sozialen Bereich, könnte man auch mal von Investitionen sprechen, ja, weil uns der wichtig ist. Dann brauchen wir nicht mehr so viel innere Sicherheit, weil wir dort für viel mehr Integration und Grundbedürfnis gestillt und so gesorgt haben. Aber diese Entscheidung wird nicht getroffen.
Genau. Also Investitionen. Bevor wir auf einzelne Felder gucken, möchte ich gerne so ein bisschen auch nochmal auf das Wording der Ampel beziehungsweise vor allem des Bundesfinanzministers zu sprechen kommen. Also Bundesfinanzminister Christian Lindner, der spricht jetzt immer wieder von Rekordinvestitionen, die wir da im nächsten Jahr angeblich hätten. Bezieht das eben darauf, dass die Investitionen in diesem Jahr bei rund 71 Milliarden Euro liegen und im nächsten Jahr sollen es eben rund 78 Milliarden Euro sein, also rund 10% mehr jetzt als im Vorjahr. Ne? Und zu dieser Figur der Rekordinvestitionen, die Ampel da sehr gerne bemüht, da habe ich auch Gesine Lötsch zu befragt, wie sie das eigentlich einordnet. Und da hören wir jetzt noch mal rein.
Das ist mit der Wirklichkeit nicht zu vereinbaren. Wir haben ja ganz unterschiedliche öffentliche Investitionen, wenn wir uns im internationalen Vergleich das anschauen. Und er bezieht ja dieses Wort und die FDP als Ganzes nicht nur auf die öffentlichen Investitionen, sondern sagt, wir müssen doch auch gucken, dass die Betriebe, die Unternehmen investieren und darüber darf man doch nicht hinweggehen. Also ist das alles gar nicht unbedingt seins. Wenn wir uns mal anschauen, den internationalen Vergleich, wie Staaten, die, sagen wir mal, wirtschaftlich mit uns einigermaßen auch ähnlich konstruiert sind, investieren in je Einwohner, wenn man das auf den Kopf berechnet, in Dollar, ist es in Irland 2196 Dollar, in den Niederlanden, also in unserem Nachbarland, genauso in unserem Nachbarland Frankreich, wesentlich höher, 1948, in Frankreich 1628. In Deutschland 845. Und das ist natürlich viel zu niedrig. Und wir sehen ja auch, welche Auswirkungen das hat. Deutsche Bahn, ein Beispiel. Wir haben seit 1994 in Deutschland 6100 Kilometer Schienen abgebaut, was ja natürlich völlig irre ist und allen Nachhaltigkeitszielen widerspricht. Und wenn man sich mal vorstellt, was ist das für eine Strecke? Die Strecke Berlin-Neu-Delhi ist kürzer. Die liegt nämlich bei 5777 Kilometer. Und das ist ein ökologischer Wahnsinn. Und eigentlich müsste man sagen, man muss das alles wieder beleben. Und erst dann könnte man von wirklichen Investitionen sprechen. Man müsste es eigentlich wieder aus dem Tal herausholen.
Ja, und Gesine erwähnt da Zahlen und zieht Vergleiche. Und es ist wirklich so, egal welche Vergleiche man zieht, Deutschland ist in Europa seit Jahren fast immer das Schlusslicht, was eben öffentliche Investitionen angeht. Und der Witz daran, oder es ist eher ziemlich bitter, wenn man jetzt auf den Haushaltsentwurf guckt, der geht ja einher mit einer Finanzplanung bis zum Jahr 2028, dann sieht man eben, dass wir zwar jetzt so einen kleinen Aufwuchs in den Investitionsmitteln bekommen sollen, aber ab 2026 sollen diese Mittel dann wieder kontinuierlich absinken. Ja? Und das ist halt wirklich völlig absurd, wenn man sich anguckt, was in diesem Land los ist, wie die soziale Daseinsvorsorge und die Infrastrukturen verrottet sind. Und es gibt ja das IMK, der Hans-Böckler-Stiftung, und das IW, das Institut der Deutschen Wirtschaft, die ja gemeinsam schon lange gesagt haben, liebe Leute, eigentlich bräuchten wir hier jährlich 60 Milliarden Euro mehr an Investitionen, die in dieses Land fließen müssten, ja. Und das passiert eben nicht.
Und das meint dann schon auch so Sachen wie Infrastruktur.
Genau,
ne?
Das meint definitiv nicht Aufrüstung, sondern das meint die Infrastruktur.
Also von Schulen,
Marode, Straßen, Klimainvestitionen, Dekarbonisierung der Wirtschaft, ein Riesenbrocken darin. Das ist da alles drin mit gemeint. Vollends absurd wird es dann aber auch, wenn man sich so, also Stichwort Mythenbildung oder Framing anguckt, wie der Finanzminister das so schön umschreibt. Ne? Der redet nämlich davon, dass wir jetzt mit diesem Bundeshaushalt eine finanzpolitische Normalisierung erfahren, oder er verkauft es auch als fiskalische Resilienz, also als Widerstandsfähigkeit in der Finanzpolitik der Regierung. Und jetzt kommt's, für die Zukunft und künftige Krisen. Ja, also für den Bundesfinanzminister und auch damit natürlich verknüpft die Ampel scheinen die Krisen, in denen wir längst alle drinstecken, Klimakrise, soziale Krise, Krise der Demokratie, das scheint nicht zu existieren.
Das kommt erst.
Genau, wir müssen jetzt ordentlich sparen, damit wir die Krisen, die alle noch kommen, dann gut bewältigen können. Das ist diese völlig absurde Logik, ja, die dahinter steckt.
Ja, das ist diese Idee von, der Staat muss sich raushalten, die Marktkräfte entwickeln sich dann besser und dann wird dann die Wirtschaft wachsen und dann gibt's wieder mehr Geld für den Staat und dann werden wir die Krisen, die erst kommen,
bald in der Zukunft besser bewältigt werden. Ich glaube, so geht dieser Gedankengang.
So geht dieser Gedankengang, der mit der Realität irgendwie herzlich wenig zu tun hat. Genau, also kleiner Aufwuchs bei den Investitionsmitteln, dann wird es schon wieder abgeschmolzen. Und besonders dramatisch wird es eben, wenn man in das Jahr 2028 guckt. Denn dann wird das Sondervermögen der Bundeswehr aufgebraucht sein, diese 100 Milliarden Euro. Und dann soll all das, was jetzt über den Sondervermögenstopf für die Bundeswehr da fließt, aus dem sogenannten Kernhaushalt gestemmt werden. Und auch dazu habe ich mit Gesine Lötsch gesprochen und da hören wir jetzt nochmal rein.
Also wenn dieses Sondervermögen aufgebraucht ist, und das wird ja bald der Fall sein, es ist ja schon ausgeplant, dann wird es so richtig reingehen in die sozialen Leistungen. Und darum ist es für mich ja auch immer so ein Anliegen zu sagen, Leute, das Geld, was für die Bundeswehr, für die Rüstung ausgegeben wird und häufig ja auch dysfunktional ausgegeben wird, also mal von einem grundsätzlichen, wie man es einschätzt, abgesehen, auch das Geld einfach in schwarze Löcher geworfen wird, da werden Dinge bestellt und bezahlt, die nicht funktionieren, dann wird es wirklich dramatisch werden, was die sozialen Fragen betrifft. Und soziale Fragen, das ist ja nicht nur Bürgergeld. Ich denke da zum Beispiel auch an den Wohnungsbau. In einer dramatischen Situation ist es, fehlen Wohnungen in großer Höhe. Der Bund hat Wohnungsbau versprochen. Sie bauen nicht und nicht ausreichend. Und auch hier sagen ja führende Ökonomen, also nicht nur Linke, sondern von den verschiedensten Institutionen, dass wir hier mindestens eine Investitionslücke von 37 Milliarden Euro haben.
Genau, also vorausgeblickt in die Zukunft sind das ziemlich düstere Aussichten, ja, wenn dann mit einem Schlag, wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist, die zusätzlichen Mittel, um dieses 2%-Ziel der NATO zu erreichen, irgendwie aus dem Kernhaushalt kommen sollen. Denn dann haben wir rund 40 Milliarden Euro mehr, die auf einen Schlag mehr für die Bundeswehr ausgegeben werden müssen, vielleicht. Zur Erinnerung, ne, der Etat des Verteidigungsministeriums liegt gerade bei 53 Milliarden Euro. Wir können da nicht von einer Verdopplung sprechen, aber ne, so ungefähr in die Richtung geht es. Also das ist wahnsinnig viel Geld.
Da wird wahrscheinlich schon damit gerechnet. Ich meine, das wird noch eine ganze Weile dauern, wenn es weiter so geht mit diesem auch Krieg, ne, also mit den verschiedenen Kriegen, aber auch mit dem Krieg Russland gegen die Ukraine. Und da würde ich vielleicht, obwohl das ja nochmal extra Mittel sind, ne, also aber jetzt mal anyway, unabhängig davon, ist mir gestern oder vorgestern so ein Snippet, so ein Interviewfetzen in Instagram reingespielt worden von der ARD, wo Olaf Scholz interviewt wurde und er wurde konfrontiert mit der Frage, wenn doch ein großer Teil der Bevölkerung eigentlich gegen diesen Krieg ist und gegen zum Beispiel die Waffenlieferung und so weiter und so fort, ne? So sinngemäß, er vertritt ja gar nicht da die Interessen aller. Und da hat er geantwortet: Wir haben uns dafür entschieden, die Ukraine zu unterstützen. Und das machen wir auf unsere Weise. Und ich sage das jetzt deshalb nochmal, weil wir implizit und auch Gesine natürlich Verteidigungshaushalt als Aufrüstung und als Kriegstüchtigkeit machen, kritisieren. Das machen wir hier auch implizit, ne? Und ich möchte aber nur nochmal klarstellen, wenn Olaf Scholz sagt, wir haben uns entschieden, die Ukraine zu unterstützen, ist es ein Framing, was unterstellt, dass die Leute, die Verteidigungsausgaben kritisieren oder Aufrüstung kritisieren, dass die Ukraine nicht unterstützen wollen. Das finde ich eine perfide Unterstellung, weil auch die Leute, die gegen Waffenlieferungen sind, wollen die Ukraine unterstützen. Ja, das ist eine Unterstellung, dass sie es nicht wollen, aber sie sehen andere Mittel und Möglichkeiten, ne? Und deshalb wollte ich nur sagen, wenn wir das jetzt hier auch so implizit kritisch machen, dann nicht, weil wir die Ukraine nicht unterstützen wollen, weil wir deshalb gegen die Verteidigungsausgaben sind, sondern weil wir die Strategie der Bundesregierung vielleicht anders einordnen würden, also kritischer einordnen würden und auch andere Wege sehen würden, ne? Nicht, dass wir das jetzt hier diskutieren, aber es gibt Leute, die durchaus andere Ideen haben, wie man die Ukraine unterstützen kann. Und da verweise ich jetzt mal auf ein aktuelles Buch von Jan van Aken. Das verlinken wir auch in den Shownotes, das gerade erschienen ist. Worte statt Waffen heißt das, und da kann man sich dann ein bisschen schlau machen. Das war mir jetzt nochmal wichtig hier zu erwähnen.
Ja, aber schauen wir nochmal auf die Bereiche, in die jetzt investiert wird. Gesine erwähnt da einen Bereich, vielmehr macht sie nochmal auf die Misere auf dem Wohnungsmarkt aufmerksam und was da an Investitionsmitteln eigentlich fehlt. Sie hat das erwähnt, 37 Milliarden Euro. Und wenn man jetzt auf den Etat guckt, worin investiert werden soll, dann spielt Wohnen da eine Rolle. Und die Bundesregierung lobt sich da auch ziemlich über den Klee, dass man zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau stärken würde. Da kann man aber abwinken. Anders kann ich das einfach nicht sagen, weil es ist so, dass jetzt nach 2,5 Milliarden Euro, die es im Jahr 2023 dafür gab, wird es jetzt bis 2025 einen Aufwuchs auf 3,5 Milliarden Euro geben, also 1 Milliarde Euro mehr. Aber wenn man sich anguckt, was eigentlich nötig wäre, weiß man, das reicht halt vorne und hinten nicht, ne? Also 100.000 neue Sozialwohnungen sollten jedes Jahr entstehen. Ich glaube, im Schnitt sind es gerade 23.000.
Naja, total wenig.
Also total wenig. Ich verweise da sehr gerne nochmal auf unsere Folge Nummer 4 des Podcasts Armutszeugnis, wo wir ja über die Wohnungskrise und die Bodenpolitik gesprochen haben. Aber eine interessante Zahl ist mir nochmal so untergekommen, die fand ich auch nochmal so, ja, wirklich nochmal so, macht einem nochmal.
Ich nenne dich jetzt nur noch Zahlen, Eva.
Ich bin Zahlenknecht.
Zahlen-Eva.
Genau. Der Deutsche Mieterbund hatte nämlich mal berechnen lassen, wie viel Geld von der öffentlichen Hand über Umwege direkt an die VermieterInnen fließt, ne? Und wenn man das nochmal gegenrechnet gegen das, was in den sozialen Wohnungsbau fließt, dann sind es halt absurde Summen. Die haben nämlich rausgefunden, dass diese sogenannte Form der Subjektförderung, also da zählt dann das Wohngeld drunter, wo einkommensarme Haushalte einen Anspruch drauf haben, aber auch die Leistung, die der Staat übernimmt für die Kosten der Unterkunft bei Leuten, die eben Sozialhilfe beziehen, sage ich jetzt mal salopp, dass diese Gelder 6-mal höher liegen, nämlich bei rund 20 Milliarden Euro jährlich, als eben die damals noch 3,15 Milliarden Euro, die in den sozialen Wohnungsbau fließen. Ne? Also es ist ein absolutes Missverhältnis, was man da beobachten kann. Ja, das ist sozusagen das Stichwort Wohnen, Wohnungskrise für alle sehr wichtig. Da können wir schon mal festhalten, da tut sich leider wenig. Auch nicht über die Förderprogramme, die da aufgelegt werden, um sich jetzt irgendwie neues Eigentum zu kaufen. Das kann sich dann meistens eh niemand leisten von den NormalverdienerInnen. Ne?
Ja. Soll die Krankenschwester sich doch ein Wohnung kaufen.
Ja, genau. Also auch da tut sich nicht viel. Dann würde ich gerne mal kurz gucken auf das Stichwort Armutsbekämpfung, ne? Oder insgesamt sozialer Zusammenhalt und auch Akzeptanz der Klimatransformation. Wir haben zum einen schon gesagt, Kindergrundsicherung, die ist ziemlich sicher versenkt, auch wenn die Grünen immer noch so tun, als sei das nicht der Fall. Ne? Das finde ich, wie gesagt, dramatisch. Da gibt es wirklich gute Studien, die sagen, wie viele 100.000 Kinder man mit einer vernünftigen Kindergrundsicherung aus der Armut holen könnte. Ne? Aber auch das Klimageld kommt ja nicht. Ne? Also ein Umverteilungsmechanismus, der gerade Leute, die wenig CO2-Emissionen verursachen, weil sie eben auch wenig Einkommen haben, viel weniger konsumieren und so weiter.
Weniger Reisen,
die darüber so einen Ausgleich erhalten hätten. Auch das kommt nicht, obwohl es im Koalitionsvertrag versprochen ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, die FDP macht im Kontrast dazu einfach einen super Schnitt. Ne? Die hat ja ihr Generationenkapital durchgedrückt, also den Aufbau eines kapitalmarktgedeckten Fonds, aus dem in ferner Zukunft die gesetzliche Rentenkasse bezuschusst werden soll. Und allein 12,4 Milliarden Euro, der insgesamt 78 Milliarden Euro Investitionsmittel, die fließen in dieses Generationenkapital.
Was an der Börse angelegt wird.
Genau, was in Aktien und am Finanzmarkt angelegt wird.
Und sich über die Ausbeutung von uns Menschen vermehren soll.
Genau, so ist es. Und auch das gibt mir jetzt die Möglichkeit, nochmal auf eine Folge von uns hinzuweisen, nämlich die Folge 5, Armutszeugnis. Mensch, Sabine, wir haben uns schon mit so vielen Sachen beschäftigt hier.
Ja.
Da setzen wir uns kritisch unter anderem mit dem Generationenkapital auseinander. Ne? Aber gut, festzuhalten bleibt, es viel Geld konnte die FDP für ihre Lieblingsprojekte im Haushalt 25 abbunkern. Ich würde gerne noch auf zwei Bereiche gucken, die wahrscheinlich wirklich vielen Leuten auch unter den Nägeln brennen. Wir machen das hier ganz kurz. Das eine ist das Stichwort Bildungsinvestitionen. Ja? Mhm. Es soll jetzt mit dem Haushalt 25 nochmal 2 Milliarden Euro geben für das sogenannte Kita-Qualitätsgesetz. Ja, da kann man sagen, das ist schon mal was. Aber die Misere da ist natürlich auch riesengroß. Personalmangel und auch völlig falsch festgelegte Personalschlüssel. So kann man irgendwie keine Kinder vernünftig betreuen, geschweige denn frühkindlich bildungsfördern. Ansonsten läuft Finanzminister Christian Lindner immer mit so einem Projekt durch die Gegend, was ihm irgendwie so sein Lieblingsprojekt ist, um scheinbar beweisen zu wollen, wie toll das doch läuft mit den Bildungsinvestitionen. Das ist das sogenannte Startchancenprogramm für
das
die Schulen.
Startchancenprogramm.
Ja, ein wunderbarer Name für ein Programm, in das 1 Milliarde Euro fließen sollen in 2025. Und das ist ein Programm, da können sich, wenn die Länder das kofinanzieren können, Schulen bewerben, um in bestimmten Brennpunkten, ich sag mal in Vierteln oder Gegenden, wo Menschen wohnen mit wenig Einkommen, dass in diesen Schulen sozusagen mehr Gelder bereitgestellt wird, um den Kindern dann irgendwie bessere Startchancen zu bieten. Und wenn man sich anguckt, wie viele Schulen das dann sind, die dann auch ja nur temporär, also vorübergehend Gelder da bekommen, dann ist das eine lächerliche Zahl. Das sind 4.000 Schulen bundesweit. Wir haben bundesweit insgesamt ja, so rund 30.000 Schulen. Ne? Mhm. Und das ist eine Förderung, die macht natürlich überhaupt nicht wett, dass man eigentlich eine zielgerichtete, genaue und finanzielle Unterstützung bräuchte, und zwar monatlich, für die Kinder und Familien, die in Armut leben, ja. Also ich brauche das auch. Ich will gar nicht sagen, das soll man weglassen. Ich brauche an den Schulen vielleicht irgendwie auf jeden Fall mehr SozialarbeiterInnen, ja, oder andere Möglichkeiten, wie Kinder da irgendwie besser unterstützt werden. Aber was ich vor allen Dingen brauche, ist mehr Geld, damit Menschen, die in Armut leben, aus der Armut rausgeholt werden, ja. Und das als eine verlässliche Grundfinanzierung. Und Bildungsinvestitionen, um das abzubinden, da kann man sich jetzt angucken, okay, Startchancenprogramm, wow, 1 Milliarde Euro in 2025, der Investitionsstau der Kommunen in den Schulen und den Kitas, ja, allein in den Kommunen, der beträgt 67 Milliarden Euro. Ja, es ist ein Riesenkluft zwischen dem, was jetzt gemacht wird und dem, was die Bundesregierung eigentlich auch an hehren Versprechungen da immer irgendwie vor sich herträgt. Das andere wichtige Feld sind die Klimainvestitionen. Ja? Und da schauen wir jetzt mal auf diesen sogenannten KTF, den Klima- und Transformationsfonds. Das ist der größte Sondertopf der Bundesregierung. Da sind vielfältige Posten drin abgebildet. Zum einen für die Unterstützung der Wirtschaft bei der Dekarbonisierung, also bei der Vermeidung von CO2. Aber da sind auch Posten drin wie die Milliardensubvention für die Ansiedlung der Chipindustrie in Ostdeutschland oder Zuschüsse für die Strompreise bei den energieintensiven Industrien. Aber ein Teil der Gelder ist eben auch tatsächlich für solche ja, Klimatransformationsvorhaben gedacht. Und der größte Posten darin wird dann der Topf sein, um die Förderung Maßnahmen zur Energieeffizienz im Gebäudebereich zu unterstützen und erneuerbare Energien da sozusagen zu etablieren. Also Stichwort Wärmepumpen, Stichwort Heizungsgesetz, ne? Das ist jetzt vielleicht erstmal nicht so wenig, 14,35 Milliarden Euro könnte man denken, ja, aber dieser Sektor, der Gebäudebereich, hinkt kolossal hinterher, was das Einsparen von CO2-Emissionen angeht, wie auch übrigens der Verkehrssektor. Und wenn man das vergleicht mit den Investitionsmitteln, die dieses Jahr dafür vorgesehen sind, dann stellt man fest, auch da wird gekürzt um satte 2,4 Milliarden Euro. Mhm. Und das finde ich auch nochmal interessant, das ist eigentlich das Vorzeigeprojekt der Grünen. Also Heizungsgesetz, ne? Da muss man sagen,
vergeigt.
Vergeigt, total vergeigt. Das ist wirklich auch traurig, dramatisch, ja. Und, jetzt ist es aber dann eben auch so, dass man im Bundeshaushalt, ja, da einfach auch schon mal die Gelder kürzt. Da scheint man irgendwie Zuversicht verloren zu haben, dass das nochmal richtig in Schwung kommt. Wenn man auf diesen Sondertopf guckt, den KTF, dann ist das also schon mal keine gute Nachricht, aber was ich wirklich skandalös finde, wenn man sich überhaupt über sowas noch aufregt, dann ist es eben auch so, da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen, im Bundeshaushalt, um überhaupt diesen schwierigen Haushaltskompromiss hinzubekommen, hat die Bundesregierung verschiedene Stellschrauben genutzt, haben wir ja gesagt. Und unter anderem auch die sogenannte globale Minderausgabe. Was ist das? Das sind Gelder, die stellt man jetzt ein, ganz normal, und sagt, die sind da, die können ausgegeben werden.
Aber pro forma.
Pro forma, aber eigentlich rechnet man damit, dass die gar nicht abgerufen werden.
Also das heißt, die könnte man mir überweisen.
So einfach ist es leider nicht.
Schade.
Aber schöne Idee.
hol schon mal meine Bankverbindung, hatte ich gerade schon mal rausgeholt.
Genau. Man setzt quasi darauf, dass die nicht ausgegeben werden, weil sonst geht dieser ganze Haushaltskompromiss der Ampel nicht auf. Und insgesamt beträgt diese globale Minderausgabe über den gesamten Bundeshaushalt 12 Milliarden Euro. Da gab es jetzt auch schon viele Leute, die gesagt haben, das ist viel zu hoch, ist in den Vorjahren immer niedriger gewesen. Okay, das ist der eine Aspekt. Den interessanteren finde ich aber, dass allein 9 Milliarden Euro davon dieser globalen Minderausgabe, die werden quasi in den KTF reingeschrieben. Mhm. Das heißt, man geht eigentlich bei dem Sondertopf, der für die absolut wichtigen Klimatransformationsinvestitionen notwendig ist oder der dafür da ist, da geht man eigentlich schon davon aus, okay, bitte das ganze Geld nicht ausgeben, 9 Milliarden Euro schon mal nicht und das ist ein Haufen Geld. Also das sind auch keine guten Nachrichten. Und ich habe mir dann nochmal einen Spaß gemacht, wir reden immer über die Klimakrise. Aber das ist ja nicht nur eine Klimakrise, die wir erleben. Wir reden ja auch über eine Biodiversitätskrise, über das Artensterben und. Da kann man dann nochmal in den Etat des Umweltministeriums gucken. Mhm. Der ist um so viele Milliarden Euro kleiner als viele andere Etats. Der zählt tatsächlich mit zu den kleinsten Etats, 2,6 Milliarden Euro insgesamt. Und da ist es auch irgendwie krass, anders kann ich das nicht sagen, mir war das vorher auch nicht so klar. Mehr als die Hälfte dieses gesamten Geldes fließt ab für die weitere Endlagersuche, um unseren strahlenden Atommüll irgendwann in 30, 40 Jahren vielleicht irgendwann mal sicher unterbringen zu können. Mhm. Und dann ist es so, dass wirklich nur noch Kleckerbeträge, da reden wir schon gar nicht mehr über Milliarden Euro, sondern da reden wir über Millionen Euro, manchmal im zweistelligen Bereich, ganz selten im dreistelligen Bereich, dass die dann für so Naturschutzprogramme ausgegeben werden oder für ein Artenhilfsprogramm, also 14 Millionen, für ein Artenhilfsprogramm. Und das ist natürlich bei dieser Krise, die wir da auch erleben, auch wirklich eine sehr, sehr schlechte Nachricht.
Da würde ich jetzt zum Beispiel auch mal sagen, dass man da so eine gewisse Dysfunktionalität der staatlichen Politik merken kann, weil im Grunde genommen hast du das Kapital, also die einzelnen kapitalistischen Unternehmen, die natürlich auch angewiesen sind auf eine funktionierende Natur, die darauf angewiesen sind, dass der Klimawandel nicht allzu zerstörerisch wird in den Auswirkungen und so weiter und so fort. Das ist wie auch andere Dinge, wie zum Beispiel das Kapital ist angewiesen, dass es ein öffentliches Bildungssystem gibt, wo dann die Arbeitskräfte ausgebildet gut dann bei ihnen ihre Arbeitskraft verkaufen können, Straßen und so weiter und so fort. Und diese von Marx sogenannten allgemeinen Verwertungsbedingungen des Kapitals kann oftmals das einzelne Kapital selbst gar nicht anbieten, weil es sich nicht rentiert, weil man damit keinen Profit machen kann, ne? Weil es einfach viel zu viel Vorschusskapital, also Investitionen bräuchte, die die gar nicht haben. In diesen Fällen muss dann der Staat einspringen, fürs Kapital die allgemeinen Verwertungsbedingungen sichern, damit das Kapital gut akkumulieren kann auf der Basis einer guten Infrastruktur, auf der Basis einer funktionierenden Natur und so weiter und so fort. Und das finde ich dann auch so ein Zeichen von, da ist er schon wieder völlig als Staat, der den Kapitalismus fördert, dysfunktional oder irrational, ne? Weil eigentlich müsste er dafür sorgen, dass das Kapital gute Verwertungsbedingungen hat für Dinge, die das Kapital selber nicht zur Verfügung stellt. Und das sieht man auch, finde ich, so schön an diesem Haushalt, an vielen einzelnen Punkten, wie dysfunktional das ist, ne? Dass es da in sich keine Kohärenz gibt, ne? Und auch ehrlich gesagt gar nicht geben kann wegen dieser krass widersprüchlichen Interessen, ne? Das ist das eine, was mir jetzt zu deinen Punkten noch eingefallen ist, und das andere nochmal zu diesen Bildungsausgaben, ne? Mit diesem, wie heißt es, Startchancenprogramm. Damit transportiert Lindner ja auch eine Ideologie, ne? Er sagt ja eigentlich, unser Problem in dieser Gesellschaft ist nicht, dass der Staat so wenig ausgibt für Soziales, sondern dass wir nicht den Wettbewerb besser organisieren. Also die Kinder und die Schülerinnen müssen gleiche Chancen kriegen, um in der Konkurrenz sich bewähren zu können. Das ist generell, finde ich, mit der Chancengleichheit ein Problem, weil die immer so tut, als könnten es alle schaffen, ne? Aber Chancengleichheit bedeutet gleiche Chancen in der Konkurrenz, weil eine Konkurrenz produziert immer Verlierer, und es ist quasi der Kern sozialer Handlungsmodus. Da machen wir dann auch nochmal eine Folge zu diesem Thema Konkurrenz. Also das ist sozusagen im Kern unser sozialer Handlungsmodus, ist Konkurrenz, die Verlierer immer produziert. Und das wollte ich einfach nochmal dazu sagen, dass das eben auch dieses Widersprüchliche ist, dass wir einerseits natürlich wollen, dass die Leute gut ausgebildet werden, aber andererseits ist das mit der Chancengleichheit auch ein Stück weit Ideologie.
Ja, total. Also ganz wichtiger Punkt, da gebe ich dir völlig recht. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, gerade bei dem Feld Klimaschutzinvestitionen oder Transformation.
Bei den Bienchen.
Ja, bei den Bienchen, genau. Und ein Punkt, der für viele Leute ja auch in ihren Alltag eine wichtige Rolle einnimmt, ist natürlich die Frage Verkehrswende oder Verkehrspolitik, ne? Und auch da habe ich mir mal angeguckt, welche Gelder fließen da eigentlich wohin. Sehr ernüchternd ist es zum Beispiel bei den Investitionen in den Ausbau von Radwegen und Fußwegen. Da ist lange Meter nicht das an Mitteln eingestellt, was notwendig wäre, was übrigens auch die Verkehrsminister der Länder ganz einhellig mit irgendwie Initiativen fordern.
Jetzt, das ist zum Beispiel, warum bauen Private keine Radwege?
Rentiert sich nicht.
Eine Maut, Fahrrad.
Fahrradmaut, oh Gott, was für schlimme Ideen du hier reinbringst.
Muss man immer an der Kreuzung bezahlen.
Genau.
Du, das ist die Welt der Liberalen, ja.
Ja, das stimmt. Ja. So weit könnte es noch kommen, genau.
Ja.
Freie Fahrt für die Autofahrer, die überall in den Städten parken sollen, aber eine Radwegemaut.
Ja. Ja,
könnte mal kommen, genau. Genau, also Radwege ist ein Punkt, der sträflich vernachlässigt wird, der Ausbau. Und Stichwort Verkehrswende, wir haben halt immer noch die Situation, dass wahnsinnig viel Geld in diesem Verkehrsetat in unsinnige Autobahn- und Bundesstraßenprojekte fließt, ne? Und zwar in Projekte, die vielleicht vor über 10 Jahren irgendwie mal geplant worden sind und wo es jetzt tatsächlich im Zeichen dieser Klimakrise immer noch darum geht, noch mehr Autobahnkilometer zu bauen, noch mehr neue Straßen. Stattdessen müsste man eigentlich sagen, Leute, das Geld wird jetzt einfach nur noch genommen, um die marode Infrastruktur, die wir haben, auszubessern, ja, und wieder auf Stand zu bringen. Und Stichwort Bahn, da hatten wir es ja auch in der 6. Folge schon von. Da ist es ja so, dass die Bundesregierung jetzt ja eine Umgehungsmöglichkeit der Schuldenbremse nutzt. Und zwar, indem sie der Bahn nicht Zuschüsse gibt, sondern ein Darlehen in Höhe von 5,9 Milliarden Euro. Das klingt ja erstmal gut. Das ist sozusagen zusätzliche Gelder, die die bekommen, in anderen Geldern, die im Verkehrsetat eingestellt sind. Aber auch in der 6. Folge hatten wir das schon angerissen. Das hat sehr unschöne Folgewirkungen und daran zeigt sich die ganze Absurdität dieser Schuldenbremse. Denn dieses Darlehen kriegt die Bahn oder eine Tochtergesellschaft der Bahn, die Infrago, die interessanterweise auf Gemeinnützigkeit ausgerichtet ist, die kriegt es halt nicht für Umme, sondern die muss damit, das hatten wir auch kurz erwähnt, eine Eigenkapitalrendite erwirtschaften und die muss an den Bund zurückfließen. Und es ist jetzt tatsächlich so, wie schon befürchtet, dass jetzt schon ausgerechnet wird, wie diese Tochtergesellschaft der Bahn das macht, indem sie natürlich wahrscheinlich wirklich die nächste Runde der Trassenpreiserhöhungen einleitet. Mhm. Das heißt, alle, die die Strecken der Bahn nutzen, private Betreiber, aber auch die Bahntöchter selber, also die Fernverkehrs AG und auch der Güterverkehr, die Güterverkehrssparte, müssen höhere Trassenpreise zahlen. Die werden drastisch steigen. Und das heißt, wir haben einerseits höhere Fahrpreise, und andererseits wird die Verkehrswende konterkariert, weil natürlich so nicht das Ziel erreicht wird, dass mehr Verkehr von der Straße auf die Bahn umgelenkt wird im Güterverkehr.
Klar, weil es wieder teurer wird.
Genau, weil es deutlich teurer wird. Ja, das sind Punkte, auf die ich jetzt hier mal so geguckt habe. Wie gesagt, mit der Brille verbessert sich unser Leben, wenn es um Bildungsinvestitionen geht, um die Sozialversicherung, um Klimainvestitionen, um Armutsbekämpfung, ne, als zentrales Feld. Und wir können es, ich hatte es ja auch schon angekündigt, leider nur so zusammenfassen. Nein, dieser Bundeshaushalt ist an vielen, vielen Stellen eine bittere Enttäuschung, wenn man sich noch enttäuschen lässt von sowas.
Mhm. Wenn man wie jetzt, und da kriegen wir den Bogen dann wieder zum Anfang, überhaupt den Maßstab sich zu eigen macht, dass der Staat ein Instrument ist zur Umverteilung für das Wohl aller. So, und also ich, wie gesagt, denke, das ist sowieso nicht der Zweck des bürgerlichen Staates und insofern bin ich da jetzt gar nicht so überrascht. Aber natürlich gibt es verschiedene Haushalte, die unter dieser Prämisse sehr unterschiedlich aussehen könnten. Aber an dem Grundsätzlichen würde das auch nichts ändern, wenn jetzt meinetwegen andere Entscheidungen in den einzelnen Ressorts getroffen werden würden, die so ein bisschen was verbessern würden, was aber trotzdem gut wäre für die einzelnen Individuen, die halt nun mal im Kapitalismus leben. Na, so ist es.
da hast du völlig recht mit dem, was du sagst. Und auf einer anderen Ebene finde ich es trotzdem wichtig, dass man sich nochmal klar macht, für so eine politische Aneigung oder auch politische Mobilisierung ist es natürlich trotzdem wichtig, ne, zu sagen, hey Leute, das reicht uns nicht. Und auch wenn der bürgerliche Staat so und so funktioniert, wir fordern ein besseres Leben für die vielen ein. Aber das führt uns vielleicht auch nochmal jetzt zum Schluss zu einem Ausblick. Ne? Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Also erstmal zeitlich, wir sitzen jetzt hier im Studio und Freitag wird der Podcast gesendet. Da sind wir am Ende der ersten parlamentarischen Haushaltswoche. Es folgen dann noch weitere. Auch der Bundesrat wird über den Haushalt beraten. Und Ende November ist dann sozusagen der Sack quasi zugemacht.
Und wir befinden uns im Jahr 2024, für die, die vielleicht in 2 Jahren die Folge hören, und sitzen in Berlin.
Genau. Und jetzt kann man irgendwie gucken, ob vielleicht noch so an kleinen Stellen Veränderungen im Haushalt passieren, über die Debatten im Haushaltsausschuss. Aber viel Spielraum ist da eben nicht mehr nach unter dem Diktat der Schulden oder vielmehr Investitionsbremse und der steuerlichen Verschonung der Vermögenden. Ne? Ich würde aber gerne nochmal auf so eine andere Ebene gucken, wenn es um den Ausblick geht. Ne? Man muss sich nämlich, glaube ich, nochmal klar machen zu diesem Haushalt, dass man nicht so wirklich genau weiß, ob all die Annahmen, die die Bundesregierung da trifft, wirklich eintreffen. Also der Haushalt steht wirklich auf sehr wackeligen Prognosen. Ich habe es erwähnt, die Wachstumsinitiative, die die Bundesregierung ja parallel irgendwie geschnürt hat und verabschieden will, die umfasst diverse Maßnahmen. Da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Man kann vielleicht sagen, es geht vor allem auch da nochmal an verschiedenen Punkten darum, dass sie mehr Leute in Arbeit bekommen wollen. Rentner, die irgendwie mehr Anreize haben sollen, über die Rente hinaus zu arbeiten. Dann sollen mehr Anreize gesetzt werden, dass man, obwohl man schon Vollzeit arbeitet, noch mehr Überstunden macht, ne, über Steuervergünstigungen, die das dann sich führt. Und ein Teil des Paketes ist auch, dass Unternehmen nochmal steuerlich begünstigt werden durch sogenannte Abschreibungen, die sie vornehmen können. Und ganz wichtig, ich muss es jetzt nochmal ganz kurz erwähnen, weil es so ein Batzen Geld ausmacht, ne, Christian Lindner, dem ist es ja immer total wichtig, dass auch die Kalteprogression nochmal bekämpft wird. Vielleicht ganz kurz irgendwie.
Jetzt nochmal, was ist Kalteprogression? Genau.
Was ist die kalte Progression? Das sind quasi, ja, man kann sagen, so schleichende Steuererhöhungen. Ne? Ich bekomme eine Gehaltserhöhung, aber die wird quasi komplett durch die Inflation wieder aufgefressen.
Aha.
Ich rutsche aber durch die Gehaltserhöhung trotzdem in eine höhere Besteuerung.
Ne? Also in eine höhere Steuerklasse, genau.
Also ja, nicht eine höhere Steuerklasse, aber sozusagen der Steuersatz, der angelegt wird. Ne?
Super, und, super erklärt.
Ja, und da geht Lindner natürlich auch nochmal dran und sagt, es wird auch nochmal Wachstum stimulieren, aber da machen natürlich viele Ökonominnen auch ein großes Fragezeichen hinter zurecht. Und ich glaube, wozu das vor allen Dingen führt, ist eben, dass die Steuerausfälle der Kommunen nochmal weiter ansteigen. Und die würden natürlich auch nochmal weiter ansteigen, wenn sich diese ganzen Wachstumsprognosen der Bundesregierung nicht bewahrheiten. Und dafür spricht leider vieles. Zum einen muss man sagen, dass die Konjunkturaussichten nicht rosig sind. Nicht rosig sind klingt dann auch immer so bescheuert, ne? Als ob man immer nur so ein Wachstumsverteidiger ist. Ne? Das bin ich nicht.
Aber dazu kommt sogar noch dazu, weil du gesagt hast, es passiert auf wackeligen Füßen. Niemand kann das Wirtschaftswachstum mit Sicherheit voraussagen. Das ist immer auf wackeligen Füßen.
Genau, mit Sicherheit sowieso nicht, aber die Prognosen der Bundesregierung sind halt extrem optimistisch, vor einem Umfeld, wo wir gerade eigentlich sehen, die Lage ist halt gerade eher mies.
Ja.
Ne? Die Arbeitslosenzahlen sind gestiegen. Und mit so einem Sparhaushalt tut die Bundesregierung ja auch nichts dafür, dass mit irgendwie Investitionen das Wirtschaftswachstum nochmal angekurbelt wird. Mhm. Ne? Von daher große Fragezeichen hinter dem, was die Ampel da so eingebucht hat, um irgendwie mit Hängen und Würgen so einen Haushaltskompromiss hinzubekommen. Mhm. Und ich hatte dann nochmal mit Gesine Löth natürlich auch über Alternativen gesprochen. Und zwar natürlich geht's um eine grundlegende Reform bzw. Abschaffung der Schuldenbremse. Und sie hat aber daneben auch nochmal den Blick auf die Einnahmeseite gelenkt, also auf die Steuerfrage. Und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Ja, ich denke, wir müssen ganz entschieden auch über die Einnahmeseite sprechen. Also wie kommen wir an das Geld für die öffentlichen Aufgaben heran? Und nun ist ja Deutschland ein Steuerparadies für Reiche. Und wir haben zum Beispiel keine Vermögensteuer. Die würde natürlich den Ländern vor allen Dingen zugutekommen, aber die haben ja auch sehr viele Aufgaben zu erfüllen. Und wir wären aber schon ein Stück weiter, wenn wir einfach nur die Steuern erheben würden, die ja der öffentlichen Hand zustehen. Wir haben ja keine zentrale Steuerbehörde, wie wir sie haben könnten. Rechtlich wäre das möglich. Und Steuerprüfungen durchzuführen oder nicht durchzuführen, hat sich ja auch als eine Art Standortkonkurrenz erwiesen, also wenig Steuerprüfungen durchzuführen. Es gab ja in Frankfurt am Main die Situation, dass sogar Steuerprüfer suspendiert wurden und noch Schlimmeres vom Dienst, weil sie eben sehr genau waren. Und ich finde, das wäre schon mal der erste Schritt, Steuerprüfung, die Steuern erheben, die wir wirklich, die dem Staat auch zustehen. Die Schuldenbremse ist ein ökonomischer Irrweg. Diese Erkenntnis ist jetzt nicht nur von den Linken, sondern inzwischen auch bei vielen angekommen, auch bei Ökonomen, die man also nicht des Linksseins verdächtigen kann. Und sie ist auch eine Selbstverzwergung und Selbstfesselung von Regierung und Parlament. Und letztendlich ist sie auch Ausdruck eines sehr kurzfristigen Denkens. Denn wir müssen ja unsere Infrastruktur aufbauen und sichern und nicht, wie ich am Beispiel der Bahn schon dargestellt habe, sie abbauen. Und welche Auswirkungen das hat, das merkt jeder. Also ich muss nicht so häufig reisen, aber jetzt bin ich auch gerade beeinträchtigt und muss einen anderen Zug wählen, weil der Zug ausfällt. Und das ist natürlich nicht hinnehmbar. Und wir brauchen also eine wirkliche Investition in unser Bildungssystem. Wir haben als Linke im Bundestag gefordert, wir brauchen ein Sondervermögen. Auch da haben wir natürlich die griffige Zahl von 100 Milliarden fürs Bildungssystem genommen. Und wenn wir sehen, erstens der Zustand von vielen Schulen, schon allein der äußeren Hülle, dann die Situation, der Lehrermangel, der ist ja auch etwas, was mit den Umständen zu tun hat. Also wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin das Gefühl hat, ich kann meine Arbeit unter dieser Situation gar nicht ordentlich ausführen, dann ist natürlich klar, dass dieser Beruf nicht mehr attraktiv ist oder Leute sehr frühzeitig den Beruf verlassen oder verlassen müssen, weil sie eben erkranken. Grundsätzlich brauchen wir Investitionen und wir müssen diese wahnsinnigen Rüstungsausgaben zurückfahren. Und wir müssen uns dem entgegenstellen, dass immer gesagt wird, Deutschland muss kriegstüchtig werden. In den Erläuterungen zum Einzelplan 14 ist kriegstüchtig noch in Anführungszeichen geschrieben. Aber Bundesminister Pistorius versucht ja dieses Wort in die Hirne der Menschen einzuhämmern. Ich glaube, dass er da leider ein bisschen Erfolg hat und dem stelle ich mich zumindest und meine Partei natürlich entgegen.
Genau, Steuervollzug, ne, gegen Steuerhinterziehung anders vorgehen, auf jeden Fall ein absolut wichtiger Punkt, aber natürlich auch eine höhere Besteuerung der Vermögenden in diesem Land, die tut dringend Not. Das ist auf jeden Fall das, was ich auch jetzt zum Abschluss unseres Podcasts nochmal ganz dick unterstreichen möchte. Und Sabine, du noch am Ende zu der...
Ja, naja, keine Ahnung, ich muss schon sagen, ich bin so ein bisschen, finde es so ein bisschen unbefriedigend, wenn ich jetzt wirklich aus einer linken oder gesellschafts- oder kapitalismuskritischen Perspektive auf den Haushalt gucke und als Alternative dann eine Erhöhung der Einnahmen thematisiere. Das mag ja sein, dass das dann wieder mal innerhalb der herrschenden Verhältnisse einzelne Dinge verbessert. Vielleicht will man sogar Wirtschaft ankurbeln damit, wo ich sagen würde, das muss man dann schon ehrlich sagen, dass man kapitalistisches Wachstum damit ankurbeln möchte, dann sollte man das auch so nennen, weil das würde dann eben auch bedeuten, dass damit eben auch Ausbeutung nicht als moralische Kategorie verstanden, sondern eben als dieses soziale Verhältnis, dass man das damit stillschweigend dann eigentlich auch ankurbelt. Ne? Insofern, wenn man das alles nicht möchte, was ich jetzt gesagt habe, dann kann man den Blick auf Haushalt und auf die Einnahmeseite nicht unabhängig davon thematisieren, dass wir auch eine Veränderung der Grundstrukturen mit Investitionen herbeiführen müssen. Zum Beispiel, dass man sagt, dass man die Wettbewerbsfähigkeit mal in Frage stellt und sagt, wir fangen an, kooperative Unternehmen zu fördern. Wir sagen, wir geben Auflagen, positive Auflagen. Wir unterstützen Unternehmen, die sagen, wir wollen uns untereinander abstimmen und uns nicht niederkonkurrieren über sinkende Lohnkosten und so weiter und so fort. Dass sozusagen mit der Thematisierung dessen, was der Staat ausgibt, was im Haushalt eingestellt wird, auch gleich eine komplett andere, neue, kreative, fantasievolle Wirtschaftsform mit thematisiert wird. Und nicht sagt, da drüben ist die Haushaltsverhandlung, da finden wir mehr Geld und da drüben diskutieren dann andere Leute darüber, dass wir irgendwie eine neue Wirtschaftsform brauchen, sondern dass man das unmittelbar verknüpft. Und diese Integrität, die fehlt mir da manchmal ein bisschen bei vielen. Mhm. Ansonsten, das wäre sozusagen das, was mir zu dem Punkt abschließend einfallen würde. Und ansonsten finde ich aber nochmal, was du jetzt alles vorgetragen hast, insgesamt, trotzdem ich sagen würde, ich erwarte gar nichts anderes von einem bürgerlichen Staat, immer dramatisch, wenn man es dann doch nochmal so vor Augen geführt kriegt, wo die Prioritäten sitzen. Ne? Also Soziales runter und Krieg hoch und teilweise da drin versteckt dann noch etliche Dysfunktionalitäten und Widersprüchlichkeiten. Das ist schon ernüchternd.
Ja, ja, und ich finde es vor allen Dingen nochmal ernüchternd, ne, von dem Hintergrund des ganzen politischen Umfelds, in dem wir uns bewegen. Ne? Stichwort Landtagswahlen, Stichwort Rechtsruck. Mhm. Du hattest die Studien erwähnt, die einen klaren Zusammenhang nachweisen zwischen, wenn Regierungen sparen und sich Menschen mehr nach rechts wenden. Da gibt es natürlich vielfältigere Gründe, die das erklären, aber es ist ein Grund. So, und von daher ist das tatsächlich politisch auch dramatisch auf dieser Ebene. Ne? Mhm. Damit sind wir hoffentlich nicht zu deprimiert in einer Folge, die sich mit dem Haushalt beschäftigt hat. Ich wollte, vielleicht macht es ja noch mal ein bisschen Mut, ich wollte gerne noch mal darauf hinweisen, dass ich es schon toll und wichtig und gut finde, was sich jetzt auch auf so einer Ebene von AkteurInnen und Initiativen getan hat in den letzten Jahren. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Fiscal Future, eine Jugendorganisation, die sich formiert hat und aufsteht und immer wieder sozusagen die Mythen dieser Finanzpolitik dekonstruiert, ne? Stichwort Generationengerechtigkeit, und die ja auch zusammen mit vielen anderen Akteurinnen, also von den Gewerkschaften über die Umweltverbänden und so weiter, tatsächlich immer wieder auf den Tisch hauen und sagen, so geht das nicht weiter mit dem Haushalt. Nur das Problem ist, es findet zu wenig Resonanz im öffentlichen Raum. Die öffentliche Debatte wird mit ganz anderen Themen gerade bespielt. Da dringt sowas kaum durch. Und ich glaube, die absolut dringendste Aufgabe, ja, einer Gesellschaft, Linken insgesamt ist, wie sie die soziale Frage wieder ins Zentrum rücken kann. Ne?
Und am besten verbunden mit sozial-ökologische Frage.
Auf jeden Fall. Ja. Und das ist auch nochmal für mich das Stichwort Wachstum. Ne? Da glaube ich, gucken wir ja auch nochmal in der Folge drauf. Was würde dann Wachstum bedeuten? Was könnte noch wachsen? Was sollte auch wachsen? Aber was müsste auch schrumpfen? Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine wichtige Debatte.
Genau. Und was ist das eigentlich, was im Kapitalismus wächst?
Genau. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben natürlich jetzt noch unser kleines Mitbringsel, oder? Sabine, hast du was mitgebracht?
Ich habe was ganz, ganz Kurzes mitgebracht. Mir ist nämlich bei der, als ich im Vorfeld mich da mit dem Thema durch deine Zuarbeit ein bisschen beschäftigt habe, tatsächlich nochmal aufgefallen, dass also meiner Wahrnehmung nach bei diesen ganzen Sozialausgaben immer in dem Kontext von Last, also hast du ja vorhin auch gesagt, Belastungsmoratorium, Abgabenlast und so. Und dann habe ich gedacht, na, vielleicht täusche ich mich auch. Da habe ich dann ChatGPT gefragt, ich lese mal vor. Liebe KI, kann es sein, dass wir bei Ausgaben für Soziales eher negative Begriffe wie Abgabenlast benutzen? Freue mich über eine Antwort. Grüße, deine Sabine. Und dann hat ChatGPT geantwortet, liebe Sabine, ja, es ist tatsächlich so, dass bei Ausgaben für Soziales oft negative Begriffe wie Abgabenlast verwendet werden. Dies kann daran liegen, dass diese Ausgaben oft direkt durch spezifische Abgaben oder Steuern finanziert werden, die individuell spürbar sind. Da frage ich mich, das ist ja bei anderen aus, egal, wurscht. Aber ChatGPT sagt dann noch, der Einsatz positiverer Begriffe wie Beitrag könnte helfen, eine ausgewogenere Perspektive auf diese Themen zu fördern und das Bewusstsein für den Nutzen und die Bedeutung dieser Ausgaben für soziale Dienstleistungen zu stärken. Viele Grüße, ChatGPT.
Okay, ich würde sagen, ChatGPT, das ist schon mal ein Anfang.
Ja,
ist noch ausbaufähig, aber es ist ein Anfang.
Genau, es ging noch weiter. Ich habe da noch geschrieben, lieber ChatGPT, vielen Dank, darüber muss ich nachdenken. Ich werde das in unserem Podcast mal zur Debatte stellen. Beste Grüße, Sabine. Und dann schreibt ChatGPT, und das wäre dann jetzt auch der Abschluss hier, das klingt nach einem spannenden Thema für euren Podcast, Sabine. Ich bin sicher, dass deine Zuhörerinnen die Debatte interessant finden werden.
Okay. Also, Mensch, da kann man sich super unterhalten.
Ja, total nett.
Und super.
Das ist immer auch so höflich.
Ich habe noch ein kleines Mitbringsel dabei. Das passt auch jetzt zu unserem Thema. Ich hatte gelesen auf dem Blog Politik und Ökonomie einen sehr interessanten Text, der nennt sich Migration oder Schuldenbremse, die Geschichte eines sozialdemokratischen Dilemmas von Jonas Junak. Und der zeichnet nochmal so ein bisschen nach, wie viele Jahre die SPD eigentlich eher für eine humane Migrationspolitik stand und welchen Weg das dann genommen hat, dass das so peu à peu jetzt verloren gegangen ist.
Ah, spannend.
Und wie diese Kehrtwende vollzogen wurde. Und der führt es natürlich auch ganz zentral zurück auf die, ja, die Strukturmängel, wie er es nennt, in der Bundesrepublik, also was hier alles Mangelwirtschaft ist, kommt leider zu dem Schluss, dass die Verquickung der Migrationsdebatte mit den ökonomischen Problemlagen abgeschlossen ist. Ich hoffe, sie ist nicht abgeschlossen. Und in diesem Sinne empfehle ich euch sehr den Text, weil das ist sehr interessant, um mal so eine politische Analyse mit Blick auf die Partei SPD nochmal nachzuvollziehen. Und es ist natürlich aber auch ein Appell daran, nutzen wir all das, was wir nutzen können, um dafür zu sorgen, dass diese Debatte eben nicht abgeschlossen ist und dass wir dieser Hetze, die wir gerade erleben, was entgegensetzen.
Okay.
Also, wir hören uns demnächst wieder. Schreibt uns gerne, wenn ihr Kommentare, Hinweise oder Wünsche habt. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Und die Adresse lautet armutszeugnis@rosalux.org. Macht's gut.
Macht's gut. Bis nächstes Mal. Tschüss.